1. Januar 17:46 Uhr. Wir beginnen wie ein Wochenrückblick, wollen aber eigentlich viel weiter zurückblicken, Jesse, oder?
Ja.
Ja. Und haben uns tatkräftige Rückblicksunterstützung geholt. Nämlich?
Mami.
Hallo alle zusammen.
Hallo Mami. Wie wollen wir denn? Hast du eine grobe Idee, wie wir den Aufbau so gestalten wollen? So
wir machen das etwas anders als die letzten Jahre.
Also keine Fragen mehr, wo wir uns jeder 12 Stück überlegen und dann nur ein Viertel schaffen oder so.
Nee, vor allem, weil ihr ja in den letzten Malen teilweise dann während des Podcasts angefangen habt, euch die Antworten zu überlegen. Das war natürlich etwas aufgeregt. Deswegen machen wir das diesmal anders. Mhm. Und zwar gehen wir diesmal chronologisch vor. Weil wenn man immer nur Fragen stellt, dann bleibt ja der Großteil des Jahres eigentlich außen vor. Aber wenn wir einfach von Januar bis Dezember das gesamte Jahr durchsprechen, dann kommen auch die wichtigsten Dinge, die wir 2024 so erlebt haben, dran. Okay. Beziehungsweise 12.024, wenn ich bei meiner Tradition von letztem Jahr bleibe.
Okay. Das heißt, wir haben uns durch 12 Monate zu kämpfen.
Ja.
Dann sollten wir nicht lange fackeln. Dann leg doch mal mit dem Januar los. Gab es im Januar für dich irgendwas Besonderes? Oder wie bist du so ins neue Jahr gestiegen?
Also der Januar war, würde ich sagen, einer der besten Monate meines gesamten Lebens. Weil das Jahr begann eigentlich direkt mit meinem Praktikum am CERN. Beziehungsweise es begann damit, dass ich in Budapest war und dort noch für dieses Praktikum gelernt habe. Mir hatte mein Praktikumsbetreuer schon recht zu Beginn des Jahres ganz viele Unterlagen geschickt, ehemalige Arbeiten von ihm und Artikel aus den Archiven des CERN. Und die habe ich mir alle natürlich durchgelesen, habe Fragen formuliert, habe die Fragen gestellt, habe mir dann die Antworten durchgelesen, mich damit beschäftigt, die ganzen Archive durchwühlt, in Büchern nachgelesen. Ich hatte zu Weihnachten 2023 auch ein Buch über Antimaterie bekommen, das hatte ich dann sehr schnell durchgelesen. Und das war eine unfassbar schöne Zeit, weil ich mich dort ja wirklich in den Weihnachtsferien praktisch mit dem beschäftigen konnte, mit dem ich mich wirklich beschäftigen wollte. Das, was mich wirklich in meinem Kopf weitergebracht hat, in meinem Verständnis des Universums weitergebracht hat. Und das habe ich sehr, sehr, sehr genossen. Und als ich dann vieles von der Theorie ja schon durchgelesen hatte in den ersten Tagen des Jahres, dann bin ich nach den Ferien praktisch, in der ersten Schulwoche, bin ich dann nach Genf gefahren ans CERN.
Genau. Und das passt ja ganz, ganz gut so als Januar-Highlight. Ich glaube, wenn ich mich so recht an die Anreise nach die Genf Anreise erinnere, dann war das auch für Mami ein Highlight des Jahres.
Das war auf jeden Fall mein Highlight des Jahres. Irgendwie ist alles schief gegangen,
losgegangen und es hat dann auch nicht nachgelassen. Was für Erinnerungen hast du an die Anreise?
Aber es hat mich halt echt mega gefreut, dass dann danach für Jason das halt mega schön war, ne?
Ja, aber lasst uns, bevor wir zum Schönen kommen, wirklich mal kurz bei dieser Anreise verharren. Wir sind ja nun wirklich alle eigentlich Reiseprofis. Könnt ihr noch rückwirkend nachvollziehen, was so grundsätzlich eigentlich schiefgelaufen ist? Gab es überhaupt etwas, was man hätte ändern können? Oder war es einfach wirklich eine Aneinanderreihung von unglücklichen Zufällen?
Also erstmal hatte ich ja schon relativ ich hatte mehrere Gepäckstücke dabei. Das ist schon immer gefährlich. Also das versuche ich, wenn es irgendwie geht, zu vermeiden, weil da ist die Erfolgsquote relativ gering, dass auch alles ankommt.
Das ist immer eine Sache des Blickwinkels. Guck mal, wenn du 4 Gepäckstücke mitnimmst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass 1 ankommt, viel, viel höher, als wenn du nur ein Gepäck hast.
Die Wahrscheinlichkeit, dass 1 ankommt schon, aber insgesamt ist die Verlustrate von einem Stück höher, wenn ich mehrere habe.
Hattest du einen Koffer dabei? Oder nee, du hattest deinen großen Rucksack und den kleinen Rucksack, ja, ne? Und der kleine Rucksack ist ja abhanden gekommen, ja, ne?
Aber auch das war in einer ziemlich herausfordernden Situation, weil ich war in der Regionalbahn und ich habe einen Jungen gesehen, einen kleineren Jungen, der von einem älteren Mann belästigt wurde, und dann bin ich dort eingeschritten und dann gab das ziemlich Stress und dann ist der Mann irgendwann verschwunden, also musste zum Glück aussteigen und dann war halt diese Situation und recht kurz danach musste ich dann auch aussteigen und
da warst du noch so aufgewühlt
wahrscheinlich, ne? Da habe ich den dann im Zug vergessen und habe es dann auch erst im nächsten Zug von beziehungsweise ich war, ich bin erst bis Karlsruhe gefahren und war dort einen Tag zusammen mit meinem Opa, weil er seinen Bruder besucht hat und da bin ich mitgekommen. Und ich bin dann praktisch am nächsten Tag von Karlsruhe dann weiter nach in Richtung Genf. Und ich war dann auch schon im ICE wieder Richtung Schweiz, als ich dann gemerkt habe, dass mein Rucksack fehlt. Und da ist auch meine Fahrkarte, war meine Bahnkarte drin. Also ich hatte dann nichts. Ich musste dann auch ja direkt zu irgendeiner Schaffnerin und musste das ja praktisch erwähnen, sodass ich dann so einen Zettel bekomme, wo dann sagen drauf steht, dass ich damit in das Reisezentrum gehen kann und meine Bahncard vorzeigen kann, damit ich halt nichts bezahlen muss. So. Also das war schon unangenehm.
Und dann begann auch schon dein Einsatz so ein bisschen, oder?
Ja, ja. Ich habe dann hin und her telefoniert mit der 3S-Zentrale, glaube ich, war das. Und mit deinem Papa, also mit deinem Opa, mit meinem Schwiegervater habe ich dann telefoniert, um das alles zu koordinieren.
Genau,
mit
der dir sich noch grob in der Nähe befand, beziehungsweise eine gute Stunde irgendwie war der, glaube ich, wieder weg vom Bahnhof, ne?
Ja.
Oder nachdem er dich abgesetzt hat.
Ja,
jedenfalls. Jesse war völlig am Ende.
Wir haben im Zug dann.
Du warst völlig am Ende.
Ja, da waren ja auch, ich glaube, da war sehr viel Geld drin.
Da war das komplette Bargeld drin, ja. Weil du keine Karte mitnehmen wolltest, dein Laptop, deine Personalien, es war alles Wichtige eigentlich für die 2 Wochen.
Auch die Dinge, die ich brauchte, um am CERN reinzukommen.
Das auch
und
noch.
Das ist eigentlich, wenn man, was eigentlich noch so ein bisschen die Krönung des Ganzen ist, wir haben uns ja gefreut, dass Opa dich bis Karlsruhe eigentlich ja mehr oder weniger begleitet und wir dann gesagt haben, dann ist es ja eigentlich auch nur noch ein Stück.
Ja. Weißt
du? Das heißt, wir haben uns wesentlich wohler gefühlt, dass du diese Reise bis Genf so mit allem drum und dran schaffst. Und es ist letztendlich dann doch im ersten Zug schon gescheitert.
Ja. Im Regionalzug noch, ja.
Ja, und dadurch hat sich ja alles verzögert und dann bist du ja sehr, sehr spät dann in Genf angekommen.
Ich habe dann ja telefoniert und zum Glück hat sich dann mal sehr schnell herausgestellt, dass die Bahnmitarbeiter das gefunden haben im Regionalzug, sodass ich dann in Freiburg wieder ausgestiegen bin. Hab mir eine Fahrkarte gekauft, um zurück nach Karlsruhe zu fahren. Bin dann zurück nach Karlsruhe gefahren. Bin dort dann zu dem, praktisch zu der DB-Information und hab das dann dort überreicht bekommen. Und das Geld mussten die auch in so Umschläge machen. Irgendwie, das war richtig komisch. Und dann bin ich direkt noch zum Reisezentrum und hab die Bahncard vorgezeigt, damit ich für die Strecke nicht zahlen musste. Und dann bin ich wieder in Karlsruhe wieder in den Zug gestiegen. Zurück nach Freiburg und dann weiter in die Schweiz. Und dann war natürlich auch mein Anschlusszug in
Zürich.
Nee, in Basel glaube ich.
Okay.
Ja, war dann natürlich auch weg. Das heißt, da brauche ich dann auch eine neue Karte. Und die Ankunftszeit war dann halt erst wirklich sehr, sehr spät abends. Etwas anders als geplant.
Ja.
Musstest du dich nicht dann noch riesig um dieses Gebäude rumstapfen?
Ja, das kam dann.
Pförtner überzeugen
bin,
oder
ja,
oder
ich bin,
also ich habe das nicht mehr so
bin richtig. Bin halt sehr spät in Genf angekommen und hatte da auch nichts zu essen und die haben auch alle kein Englisch gesprochen am Bahnhof. Auch nichts wirklich Veganes gefunden, deswegen hat das ewig gedauert, bis ich mir dann noch was zu essen gesucht habe. Das war bestimmt noch mal eine Stunde. Und dann bin ich mit der Straßenbahn in Richtung CERN gefahren und bin dann da ausgestiegen und da war kurz, dann war erstmal wieder alles ein bisschen vergessen, weil wenn du mit der Straßenbahn ans CERN fährst und du steigst aus, dann ist so halt mit das Erste, was du siehst, ist diese riesige bekannte Kuppel, die so beleuchtet war und so eine extrem große Skulptur, wo praktisch die gesamte Geschichte der Physik, also von den griechischen, babylonischen Philosophen bis zur Entdeckung des Higgs-Bosons 2012 am CERN sind die wichtigsten Schritte dort eingraviert, so Formeln und Diagramme, das war sehr, sehr cool. Das habe ich mir auch erstmal kurz angeguckt. Und dann bin ich halt, also es ist halt ein extrem großes Gelände und natürlich abgezäunt und man kommt nur über so bestimmte Pforten natürlich rein, wo jemand sitzt und das kontrolliert. Und ansonsten gibt es so Drehtüren, wo man aber den CERN-Ausweis dranhalten muss, damit man durchkommt. Und ich hatte ja noch nichts. Ich hatte nur die Information, dass ich am nächsten Morgen mich mit meiner Praktikumsbetreuerin treffe in der Cafeteria. Und die ist aber auf dem CERN-Gelände. Und auch das, also ich habe auch im Hotel des CERN geschlafen und auch das war auf dem Gelände. Das heißt, ich musste erstmal irgendwie reinkommen, aber ich würde ja erst am nächsten Morgen meinen Ausweis bekommen. Das heißt, ich komme noch, komme ich so nicht rein. Und ja, dann habe ich tatsächlich, ich weiß nicht, dann bin ich halt extrem lang diesen Zaun lang gelaufen, weil ich gehofft habe, irgendwo gibt es vielleicht eine Stelle, wo man so reinkommt, so einen Haupteingang oder so. Gab es aber nirgends. Und dann war ich so an einer so einer Drehtür, wo halt niemand sitzt, aber wo man halt irgendwie mit dem Ausweis rein muss. Und dann kam so eine Gruppe von Jugendlichen und ich dachte schon so, oh nee, die wirken irgendwie ein bisschen besoffen und das wird doch jetzt total unangenehm. Und plötzlich holen die alle ihre CERN-Ausweis raus und kommen da so rein. Und ich war so, und dann habe ich sie auch direkt gefragt, ja, wie kommt man denn hier rein? Habe die Situation erklärt. Und dann meinten sie halt, es gibt so eine Hauptpforte, wo ich hingehen kann, um mit jemandem zu sprechen. Da bin ich dann auch hingegangen und habe halt einfach, bin nicht an die Drehtür gegangen, sondern an dieses Häuschen und habe bei der Person halt geklopft. Und dann habe ich das halt erklärt, habe meinen Ausweis gezeigt. Und dann war ich aber anscheinend in dem System, war ich schon hinterlegt. Das heißt, es hat gereicht, dass ich meinen Ausweis gezeigt hat. Und dann hatte die Schranke aufgemacht und dann durfte ich einfach durch. Mhm. Ja, und dann war ich auf dem Gelände. Und das Erste, was mir direkt wieder aufgefallen sind, es waren so extrem viele Straßen. Es ist ja wie so eine kleine Stadt. Und die Straßen sind alle nach WissenschaftlerInnen benannt. Und dort war es dann auch recht einfach, dann mein Zimmer zu finden. Und da habe ich mir irgendwie 10 Wecker gestellt oder so im 2-Minuten-Takt, damit ich auf jeden Fall auch rechtzeitig aufwache. Und dann bin ich schlafen gegangen.
Hm. Ja. Und hast dann eine sehr, sehr intensive Zeit erlebt, ja, die dich nicht nur nachhaltig ein bisschen geprägt hat, sondern die wirklich auch ja, Lebensentscheidungen bestätigt? Oder wie kann man das nennen? Oder?
Ja, ich meine, letztlich dort wurde so ein Stück weit ja eigentlich der Weg für das ganze nachfolgende Jahr gelegt. Also das ganze Jahr 2024 und sicherlich auch noch viele weitere Jahre gehen so ein bisschen auf diese 2 Wochen zurück. Ja.
Das meine ich ja. Als du vorhin angefangen hast mit dem Januar, bester Monat meines Lebens.
Einer der besten
Monate. Oder einer der besten, wo ich ja, was hast du jetzt drin? Und dann Mami sofort hat leuchtende Augen gekriegt. Oh, er meint meinen Geburtstag. Aber,
ja. Warum sollte denn mein Geburtstag
der ist ja jeden Januar. Beste? Ja. Der ist ja jeden Januar.
Der ist jedes Jahr im Januar, ja. Ja. Nein, das ist, glaube ich, nochmal ein schöner Rückblick auf dieses CERN-Praktikum
aber und seine intensive Bedeutung. Darüber haben wir auch zwei ganze Radio-Rebell-Folgen aufgenommen über die Zeit am CERN, wo ich dann erzähle, wie ich die großen Detektoren gesehen habe und was das so mit mir gemacht hat und über die Inhalte, mit denen ich mich beschäftigt habe und die Menschen, die ich getroffen habe, da haben wir sehr ausführlich drüber gesprochen.
Das solltest du in jedem Fall vielleicht später einfach nochmal verlinken.
Ja.
Ja. Wollen wir mal in den Februar springen?
Ja, also ich war ja eigentlich bis zum Ende des Januars am CERN, bin dann direkt zurückgefahren von Genf nach Braunschweig, weil wir da noch zusammen im Stadion waren und einen Medientermin hatten, beziehungsweise begleitet wurden von einer Journalistin, worüber dann auch ein Artikel erschienen ist und wir haben so einen Fake-Oscar bekommen. Das war auch ziemlich lustig. Stimmt. Aber im Gegensatz zum echten Oscar haben da hat das echte Publikum entschieden. Das heißt, die haben einfach einen besseren Geschmack als die echten Oscar.
Stimmt. Ist unter Beteiligten. Ich glaube, allen Kinobesuchern in dem gewissen Zeitraum ist der beste Film gewählt worden.
Ja. Ja, deswegen eigentlich sagt das mehr aus als der echte.
Ja.
Ja, und dann begann der Februar. Im Februar, was war aber bei euch im Januar?
Du hast jetzt den Januar so intensiv gefüllt, dass wir, glaube ich, gut damit leben können, auch in Anbetracht der Tatsache, dass ja der Jahresrückblick, wenn wir jetzt so den Monat mal 12 nehmen, wir nicht bei 17 Stunden Podcast landen sollten am Ende, ist das für mich vollkommen fein. Ich hatte im Januar auch nichts ganz persönlich Riesengroßes in Erinnerung, außer diese schweißtreibende Angst, da erinnere ich mich dran, als die Mami versucht hatte zu koordinieren, dass du erst deine Klamotte verloren hast und dann da mitten in der Nacht, das weiß ich nicht, was heißt mitten in der Nacht, aber auf jeden Fall schon sehr, sehr spät.
Na, das war schon
wir oben lagen und dann immer noch irgendwie telefonisch zu klären
war.
Du warst und ich war oben, genau, ich lag oben im Bett, du warst unten. Und dann irgendwann die erlösende Mitteilung von hier unten kam, dass du im CERN im Bett liegst.
Also ich empfand damals, oder ich habe die Anreise an CERN, habe ich wesentlich emotionaler in Erinnerung und schweißtreibender als du.
Es war auch echt, also ich habe ja zwischenzeitlich, hatte ich mir auch echt Sorgen gemacht. Aber um ehrlich zu sein, also als ich dann dort angekommen bin, an dieser Straßenbahnhaltestelle und in meinem Kopf war schon irgendwie die realistische Aussicht, ich schlafe jetzt, muss jetzt hier irgendwo auf der Wiese schlafen oder so, weil es war kein Hotel in der Nähe und ich bin halt wirklich einfach nicht reingekommen. Mein Akku hat ja auch nicht mehr ewig gehalten.
Es war kalt,
nicht laden
es war dunkel.
Es war extrem kalt, ja. Meine Beine haben auch total wehgetan. Mhm. Aber ganz ehrlich, ich war im CERN, also selbst wenn ich auf der Wiese hätte schlafen müssen.
Wärst du einfach weggestorben.
Nein,
da wärst du definitiv erfroren.
Nein, so kalt war es jetzt auch nicht. Es war schon unangenehm, aber es war jetzt nicht so extrem. Also man wäre jetzt nicht erfroren oder so. Deswegen,
also
es war schon echt schlimm, aber egal, was passiert wäre, das kann das Ganze trotzdem nicht schmälern.
Egal, also für mich war diese Anreise sehr, sehr, sehr emotional schwierig und schweißtreibend, aber ist egal.
Ja, nun ja, der Februar. Der Februar war dann von den Nachwirkungen so ein bisschen geprägt. Also mein Abitur stand dann ja so langsam an. Ich war wieder zurück in der Schule, musste ein bisschen was nachholen, was ich so verpasst hatte, aber ja, wenig. Vor allem ging es dann aber darüber, dass ich mir halt Gedanken darüber gemacht habe, was das jetzt so bedeutet, also was diese Zeit dort bedeutet für die Zukunft. Und auch für das anstehende Abitur dann. Und ich habe sehr, sehr, sehr viel gegrübelt und drüber nachgedacht, ob das CERN der Ort ist. Also ich meine, das ist mir persönlich, dass das für mich persönlich ein extremes Vergnügen ist, das ist ja klar. Aber ich habe mir im Februar sehr, sehr viel Gedanken drüber gemacht, ob es auch der richtige, strategisch richtige Ort ist, um meine Ziele, nämlich die Welt durch die Wissenschaft besser und gerechter zu machen, zu verwirklichen. Ich habe Fabiola Giannotti, der Generaldirektorin des CERN, eine E-Mail geschrieben im Februar, in der ich ihr erzählt habe von meiner Zeit dort und dass ich habe ja eine Rede von ihr gehört auch, in der sie über die Zukunft der Teilchenphysik gesprochen hat und habe ihr einfach mal die Frage gestellt, was sie dazu meint, ob sie der Meinung ist, dass Teilchenphysik, also etwas, was ja eigentlich sehr abstrakt ist, wo man den Bezug zu den allermeisten Menschen und zu dem Zustand der Welt, wo der sehr indirekt ist, ob sie meint, dass das CERN oder dass man am CERN trotzdem oder vielleicht gerade deswegen einen Beitrag zu einer besseren und gerechteren Welt leisten kann. Und sie hat mir zunächst viele Beispiele für Technologien erzählt, die sozusagen am CERN entstanden sind oder die durch die Forschung am CERN vorangetrieben wurden. Das beginnt ja damit, dass das Internet am CERN entstanden ist. Aber auch was die Krebstherapie beispielsweise betrifft, gehen viele Fortschritte aus der Teilchenphysik aus. Ja, Bestrahlungstherapien, die beispielsweise irgendwann vielleicht die Chemotherapien ablösen könnten ein Stück weit und die umliegendes Gewebe nicht mehr beschädigen, sondern sozusagen nur noch den Tumor selbst. Das sind Beispiele. Aber unabhängig von diesen konkreten Innovationen, die dort hervorgegangen sind, die die Menschheit weiterbringen, geht es natürlich auch ein Stück weit um diese Autorität der Wissenschaft, die das CERN so verkörpert. Also es ist einfach eine Institution, die unglaublich respektiert ist und die ein gewisses Gewicht hat. Also wenn jemand vom CERN spricht, dann hören einfach sehr viele Menschen zu und hängen vielleicht auch ein bisschen an den Lippen. Und wer weiß, lassen sich vielleicht auch beeinflussen in ihren Taten. Und das CERN macht ja auch viel, was Öffentlichkeitsarbeit und Wissenschaftskommunikation angeht. Ich denke, da ist sogar noch viel Luft nach oben. Aber das sind Dinge, über die ich nachgedacht habe. Also könnte ich, wenn ich theoretischer Physiker oder Teilchenphysiker oder Astrophysiker am CERN wäre, könnte ich dann über die Grenzen der eigentlichen Physik hinaus wirken auf die gesamte Menschheit, auf die gesamte Welt. Es ist noch keine Frage, die ich final und endgültig beantworten konnte, weder im Februar noch in diesem Jahr. Ich denke da immer noch viel drüber nach, weil ich definitiv nicht mich damit zufriedenstellen würde, dass ich zwar innerhalb der Physik viel bewirke und vielleicht große Fortschritte erteile, aber das eigentlich immer auf mein Labor beschränkt bleibt und ich nie auch eine politische und gesellschaftliche Dimension dort annehme. Wie gesagt, das ist eine Schwäche, ich würde sagen, fast die einzige große Schwäche, die ich in meinem aktuellen Plan noch sehe, ist, dass mir der Gedanke ein bisschen Sorgen bereitet, dass ich mein ganzes Leben lang immer in einer Position des Appellierens bleibe. Das ist mein einziger Machtfaktor, ist irgendwie Öffentlichkeit. Ich muss irgendwie darauf vertrauen, dass die Menschen vernünftig genug sind, um die Appelle, die ich ausspreche, auf Basis wissenschaftlicher Fakten ernst zu nehmen und auch die EntscheidungsträgerInnen. Und wenn sie das nicht sind, dann kann ich nichts anderes tun, als mich aufregen. Ich hab keine eigene Macht, Entscheidungen zu treffen. Ja. Auf dem Weg, den ich aktuell beschreite. Und das ist ein Problem, das habe ich in meinem Kopf noch nicht gelöst. Darüber denke ich extrem viel nach. Aber das ist eben das, was im Januar, Februar ein bisschen entstanden ist in meinem Kopf. Alles in allem konnte ich mich aber davon überzeugen, dass das definitiv der richtige Ort dafür ist. Einfach, wenn ich mir anschaue, welcher Stellenwert die Wissenschaft dort hat, welchen Stellenwert Fakten dort haben, dann ist das etwas, das muss aus dem CERN raus, das muss in den Rest der Welt getragen werden, weil die Welt sähe so viel besser aus, wenn das so wäre wie dort. Also, wie gesagt, es ist immer noch offen, aber da ist etwas entstanden, das sehr, sehr viele Jahre wahrscheinlich noch nachwirkt bei mir im Kopf. Und das war tatsächlich zum Großteil mein Februar. Ich habe sehr, sehr viel gegrübelt und nachgedacht. Ich habe parallel angefangen, meine besondere Lernleistung zu verfassen fürs Abitur. Das ist letztlich eine Zusammenfassung meines Forschungsprojekts. Also ich meine, das Forschungsprojekt hatte ich dann seit fast 8 Jahren. Und das war dann so der Punkt, wo ich sozusagen einen vorläufigen Schlussstrich gezogen habe und wirklich alle Erkenntnisse, die ich in diesen 8 Jahren gesammelt habe, mal in eine publizierbare Form zu bringen. Das war auch ehrlich gesagt der Hauptgrund, warum ich diese BLL gemacht habe. Also ich wollte schon immer mal meine ganzen Ergebnisse wirklich mal in eine Arbeit verfassen, die man dann auch anderen zeigen kann. Und ich dachte, okay, wenn ich die fürs Abitur einreichen kann, dann ist das perfekt, dann spare ich mir noch eine Prüfung. Mhm. Und dann habe ich halt angefangen, die zu schreiben. Habe natürlich viel mehr Zeit gebraucht, als ich gebraucht hätte, um mich auf eine weitere mündliche Prüfung vorzubereiten. Aber es war es trotzdem definitiv wert. Weil ich tatsächlich, während ich angefangen habe zu schreiben, auch nochmal neue Gedanken bekommen habe, die ich dann gleich wieder hinzugefügt habe. Und ich meine, bei Jugend forscht war es ja immer so, erstens, ich hatte nicht wirklich Einfluss darauf, wer liest das jetzt? Also es war einzig und allein darauf mal ausgerichtet, es der Person, die das liest, verständlich zu machen. Und die Person, die das liest, ist dann eine Jury, die, und das ist gar nicht als Kritik an der Jury zu verstehen, aber die realistischerweise das gar nicht vollkommen durchdringen kann, weil sie sich mit 16 Projekten beschäftigen muss in einer Zeit, die einfach dem überhaupt nicht gerecht und angemessen wird. Und das war diesmal ja anders. Ich meine, diesmal hatte ich praktisch meinen Betreuer aus dem SFN und meinen Physiktutor und eine weitere Prüferin innerhalb der Prüfungskommission. Und tatsächlich wollten auch noch andere LehrerInnen aus dem Physikbereich haben gefragt, ob sie dazukommen dürfen. Und ich habe das erlaubt. Und das Allerbeste war, dass es bei Jugend forscht ja immer die Begrenzung auf 15 Seiten gab. Das heißt, ich konnte nie eine Arbeit über mein Projekt schreiben, die länger ist als 15 Seiten. Und in meiner BLL konnte ich 60 Seiten schreiben und habe das dann gemacht und genutzt und konnte das Ganze wirklich mal in eine Form bringen, die dem auch gerecht wird. Das war sehr, sehr schön. Und die Arbeit findet ihr übrigens auch auf der Wochenendtribellenseite unter Wissenschaft Physik und dann besondere Lernlehrer, BLL zum Abitur. Ja, das hat Spaß gemacht. Und dann, als ich mit der BLL fertig war und sie abgegeben habe, dann habe ich begonnen, für den Rest des Abiturs zu lernen. Das war dann der März.
Hm. Okay. Schatz, wie war dein Februar?
Ich weiß es nicht mehr. Und ich bin echt von gestern Abend noch etwas angeschlagen. Deswegen, wie war denn dein Februar?
Also ich kann mich konkret an meinen Februar in Gänze nicht mehr erinnern. Aber ich habe mich zur Sicherheit mit einem kleinen Spickzettel wieder ein bisschen vorbereitet, falls wir in diese Situation kommen. Und habe einfach mal nach ein paar Nachrichten recherchiert aus den jeweiligen Monaten und habe dann überlegt, hätten die mich gefesselt, hätte ich sie schon in dem Monat gelesen. Und da kann ich auf jeden Fall sogar gleich zwei Nachrichten verkünden, nämlich A, einmal für den Januar, dass wir im Januar in Deutschland aufgestellt haben, einen neuen Rekord, was die Bereitschaft angeht, sich ehrenamtlich zu engagieren, mit über 28 Millionen Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren in Deutschland. Und ich finde, das ist bei all dem, was wir immer so an schlechten Perspektiven und wie schlecht die Menschen sind, 30 Millionen Menschen, die sich ehrenamtlich. Und das sind
ja nur diejenigen, die sich irgendwie in einem offiziellen Rahmen in Vereinen.
Richtig, oder so, absolut, oder? Absolut. Ja. Da bist du jetzt gar nicht dabei, ja, zum Beispiel, ja, unter diesen Leuten. Also das fand ich faszinierend. Und das Zweite fand ich faszinierend, weil es auch so ein bisschen vielleicht damit reinpasst, dass im Februar die Lebenszufriedenheit der Deutschen erneut gemessen wurde, im Rahmen dieser Glücksatlas-Erhebung, die da immer wieder passiert. Und da haben wir den viertbesten Wert in den letzten 20 Jahren erzielt. Also es war lediglich in den 2010er Jahren, war es mal so eine Zeit lang noch etwas stärker, ging dann kontinuierlich eigentlich auf gleichem Level auch so weiter, sank dann massiv durch Corona so ein bisschen und ist jetzt wieder quasi auf dem aufsteigenden Ast. Das waren so die Januar und die Februar-Nachrichten. Dann mache ich den März gleich hinterher, dann haben wir dieses Quartal dann auch durch, weil ich das auch eine schöne Nachricht fand. Die Münchner Busse, auch wenn wir meistens ja mit U-Bahn und S-Bahn unterwegs waren, bieten seit März des letzten Jahres, muss man ja jetzt sagen, einen zusätzlichen Sicherheitsservice an, nämlich dass sie auf Wunsch auf Strecke halten
das
können und auch dürfen, auch versicherungsrechtlich und so weiter, dass das alles geklärt ist. Was natürlich gerade irgendwie für allein Menschen, die allein oder insgesamt, oder insbesondere Frauen wahrscheinlich, die alleine nachts unterwegs sind, eine riesige Erleichterung sein kann. Und ansonsten kann ich persönlich aus dem Quartal 1, ich habe viel gearbeitet, mehr weiß ich nicht mehr.
Du hattest Geburtstag im März.
Im März hatte ich Geburtstag, ja. Haben wir den gefeiert überhaupt? Nö. An meinem Geburtstag war ich arbeiten, das weiß ich.
Aber wir haben doch was gemacht. Ich mache immer an allen Geburtstagen
was. Dann haben wir da drauf das Wochenende vielleicht was gemacht. Aber ich weiß, erinnere mich ziemlich sicher, dass ich an meinem Geburtstag den ganzen Tag unterwegs war.
Hm. Dann haben wir es
nachgefeiert. War nämlich auch ein Montag irgendwie so, glaube ich. Ja.
Aber wir haben Raclette gemacht.
Ja, dann haben wir das vielleicht das Wochenende gemacht oder so. Wir haben das Raclette gemacht. Könnte sein. Aber es ist im zunehmenden Alter auch ein Problem, dass man sich nicht nur an seine Geburtstage aus dem letzten Jahr nicht mehr erinnert, sondern dass das alles so ein bisschen zu einem Brei verschwindet. Du weißt schon,
dass ich noch deine Frau bin und wir verheiratet sind,
oder? Daran erinnere ich mich, ja. So grob. Daran erinnerst du mich ja auch jeden Tag. Sehr, sehr behutsam, war das Wort, was ich gesucht habe. Ja. Jason, wie war dann dein März? Gab es da noch?
Mein März war zum Großteil Abitur lernen. Das habe ich mir auch ein bisschen anders vorgestellt, aber durch die Zeit am CERN war mir jetzt auch klar, okay, wir müssen jetzt irgendwie einen Plan machen, wie geht es denn im Sommer weiter, wenn ich mit der Schule fertig bin. Und das war im März eine Diskussion, die bestand, wo wir auch alle ein Stück weit daran beteiligt waren, weil mein Plan bis dahin bestand eigentlich darin, nach dem Abitur ein Jahr Pause zu machen, um mich mit den vielen Dingen zu kümmern, die für Wochenendrebellen zu erledigen waren. Den Podcast, den wir hier gerade machen, zum Beispiel wieder etwas regelmäßiger erscheinen zu lassen, mich um den Shop zu kümmern, dass dort vielleicht ein bisschen mehr als nur unsere Bücher zu finden sind. All diese Dinge, die sich angestaut haben, mussten irgendwie erledigt werden, weil es wirklich mich extrem fertig gemacht hat und auch immer noch macht, dass es dort viel zu langsam vorangeht, meiner Meinung nach, dass die Spendenkampagne stagniert, das sind alles Punkte, da musste ich ran, bevor ich anfangen konnte, eigentlich mit einem Physikstudium. Und das war immer der Plan. Bis dann Mami auf mich zugekommen ist mit dem Vorschlag, dass sie mir auf die rechte Hand verspricht, dass sie sich bei Wochenendrebellen so einbringt, dass meine Ziele dort genauso gut erreicht werden. Sich vor allem nämlich um den Shop kümmert, sodass der eine Einnahmequelle ist, die dann auch groß genug wird, um entweder Mami oder Papsi wiederum zu ermöglichen, weniger zu arbeiten und sich dann mehr um Wochenendrebellenprojekte, die ich noch so in meinem Kopf habe, zu kümmern. Und ihr Vorschlag war eben, mir das auf die rechte Hand zu versprechen, wenn ich im Gegenzug direkt in diesem Jahr 2024 schon anfange zu studieren. Ich habe das nicht so ganz verstanden, was gegen ein Jahr Pause spricht, aber das klang nach einem sehr vernünftigen Vorschlag für mich, den ich dementsprechend dann durchdacht und auch angenommen habe. Das steht natürlich bis heute aus, also dein Versuch,
also, dein Versprechen. Ich habe das vorgeschlagen, weil du in dem ein Jahr, wo du dich dann nur um Wochenendrebellen kümmern wolltest, du aber trotzdem irgendwie keinen Plan hattest, wie sollst du das machen, weil du wolltest es nicht von zu Hause aus machen, du hättest unterwegs sein sollen, aber wenn du unterwegs sein möchtest, dann fragst du immer, ja, sag mal, wo kann ich hin, was soll ich heute machen? Wie? Also es ist halt für dich extrem dann anstrengend, weil du einfach mit dir dann nichts anzufangen weißt und dann nicht so richtig einen Plan hast. Und gleichzeitig ist es dann halt für mich hier sehr, sehr anstrengend, weil du dann ja von mir dann...
Ja, aber das darf ja nicht deine Motivation sein, so ein Versprechen zu geben.
Das war eine der Punkte, wo ich gesagt habe, okay, das macht halt für mich, für dich und für uns so im Allgemeinen dann keinen Sinn, wenn du gesagt hättest, ich mache jetzt ein Auslandsjahr, wo ich dann mich um das und das kümmere und habe aber diesen Vorteil noch, kann den Vorteil daraus ziehen, dann wäre das für mich was anderes, als wenn du, für dich war ja klar, dass du gesagt hast, ja, aber ja, wie soll das denn jetzt vonstatten gehen, wenn ich jetzt ein Jahr Pause mache? Also du hattest ja, so einen richtigen Plan hattest du ja trotzdem.
Ja, den wollte ich ja aufstellen. Genau darum ging es ja im Februar und im März zu planen, wie dieses Jahr so verbracht werden kann, dass wir in unseren Projekten so weiterkommen, dass wir am Ende des Jahres auch an einem Punkt sind, dass dieses ganze Wochenendrebellen-Projekt so läuft, dass es dann aufrechterhalten kann, werden kann mit weniger Aufwand, sodass ich mein Studium anfangen kann. Das war der Gedanke. Wie gesagt, Mami hat dann dieses Versprechen gemacht, das klang für mich sehr vorteilhaft, dementsprechend habe ich das angenommen. Die Einlösung des Versprechens steht noch aus, ich warte natürlich darauf. Das Versprechen ist ein Versprechen auf die rechte Hand, also gehe ich auch fest davon aus, dass es dann eingehalten wird. Können wir vielleicht am Ende dann sprechen, wenn wir über das nächste kommen.
Ja, nicht am Ende sprechen, das ist ja, das kann man ja auch jetzt schon, ich meine, das klingt ja jetzt hier wie beim Europäischen Gerichtshof hier. Der Zeitpunkt, zu dem das versprochen war, war ja ein Zeitpunkt, wo Mami gar nicht berufstätig war.
Das ist ja völlig egal, zu welchem Zeitpunkt
ich will nur das,
berufstätig, aber ich konnte sehr viel Homeoffice machen.
Könnte ich ganz kurz meinen Satz vielleicht zu Ende sprechen lassen, dass sie zeitlich einen ganz anderen Umfang zur Verfügung hatte, als es sich dann tatsächlich ergeben hat in Verbindung mit dem
Dellinger. Das ist mir wirklich völlig egal, weil ein Versprechen auf die rechte Hand besteht ja gerade darin, dass ich mir über sowas überhaupt keine Gedanken machen muss, sondern ein Versprechen ist die Entbindung von mir von diesem Thema. Das heißt, ich habe überhaupt nichts damit zu tun, wie sie das einhält. Das ist einzig und allein ihr Problem, nachdem sie ein Versprechen auf die rechte Hand gegeben hat.
Und noch der andere Punkt war ja, dass du da ja zu dem Zeitpunkt auch psychisch sehr, sehr labil gewesen bist. Und das hat ja auch daraus resultiert, dass du dann halt hier sehr viel zu Hause sein musstest. So, und die Kombination zu Hause und trotzdem aber umtriebig sein und viel erreichen wollen, das funktioniert bei dir nicht.
Auch das, letztlich wird sich dann, im nächsten Jahr muss das dann eingelöst werden, definitiv. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Aber es ist ein Versprechen auf die rechte Hand, deswegen bin ich da auch sehr optimistisch, dass ihr
ihr habt jetzt alle gehört, dass ich mein Versprechen einhalten muss. Also bitte geht in diesen Shop rein und kauft die Bücher.
Nee, du musst dich halt einfach.
Nein, muss ich mich drum kümmern,
Weil ich habe meinen Teil des Versprechens dann nämlich eingehalten und habe gesagt, okay, dann fange ich dieses Jahr an. Wenn du der Meinung bist, dass du meine Vollzeitmithilfe nicht brauchst, sondern das alleine hinkriegst, dann kann ich auch gerne schon anfangen zu studieren. Und so war dann relativ plötzlich, stand dann ja sehr viel an zu organisieren, weil ich dann ja doch in diesem Jahr noch anfangen musste zu studieren. Und da war natürlich zuerst die Frage, wo geht das optimalerweise? Und auch damit habe ich mich dann im März sehr viel beschäftigt. Ich habe mit meinem Tutor, nachdem ich vom CERN zurückgekommen bin, darüber gesprochen. Ich habe ihm von der Zeit am CERN erzählt, davon, welche Perspektiven ich dort sehe, dass ich dorthin zurückkehren möchte. Und dann haben wir zusammengesetzt und haben besprochen, geplant, wie das dann am besten gehen würde. Und da stand dann eben auch ganz am Anfang an, eine Universität zu suchen, wo man denn Physik studieren kann. Und da gibt es ja zwei Ansätze, durch die man so ein bisschen dran gehen könnte. Auf der einen Seite war meine erste Überlegung eigentlich zu sagen, wir müssen erstmal schauen, was ist denn überhaupt möglich, was lässt sich mit den Rahmenbedingungen, die ich habe, vereinen. Und von allem, was dann übrig bleibt, suche ich mir halt das aus, was mir am besten gefällt. Wobei das ja eigentlich eine eher untypische Herangehensweise ist, weil immer zuvor, und damit sind wir auch eigentlich sehr gut gefahren immer, haben wir es ja eigentlich umgekehrt gemacht und haben zuerst das Ziel festgelegt, das erreicht werden muss, einfach nur anhand von ganz objektiven Kriterien, was ist das Beste für das Ziel, und dann im Nachhinein haben wir geschaut, wie können wir das möglich machen und realisieren. Und die Strategie, warum sollte man die ändern? Dementsprechend war dann auch meine Herangehensweise, erstmal zu schauen, wo auf der Welt gibt es denn die vielversprechendsten Arbeitsgruppen in der Physik? Wo gibt es Zusammenhänge zum CERN? Wo wird besonders umfangreiches Theoriewissen vermittelt? Bekommt man eine besonders fundierte mathematische Ausbildung? Und der Fokus meiner Recherche waren eben, wo sitzen denn die Arbeitsgruppen zu den Themen in der Physik, die ich am vielversprechendsten hielt. Und da bin ich dann zu den Ergebnissen, recht schnell zu den Ergebnissen gekommen, dass zum einen einige Universitäten in den USA sind. Das lässt sich nicht möglich machen. Da musste man sich recht schnell eingestehen, das ist unmöglich, weil es natürlich gar nicht machbar ist, dort regelmäßig praktisch hin und her zu kommen, ohne zu fliegen und trotzdem aber auch oft zu Hause zu sein. Denn eine der Rahmenbedingungen waren ja, ist kein Auszug. Das heißt, die USA fielen recht schnell raus und auch ansonsten war da eigentlich nur Universitäten in Großbritannien, selbst das deutlich zu weit, um regelmäßig nach Hause zu kommen, jedes Wochenende mindestens. Und was dann eigentlich jetzt einziges noch übrig blieb, so aus der
quasi die Resterampe der Physik.
Nee, sondern was übrig blieb aus meinen Wunschzielen. Also ob es nun die USA geworden wären oder Großbritannien oder dort, wo ich jetzt bin, das wäre mir tatsächlich egal, die sehe ich recht auf einer Stufe. Aber die einzige Schnittmenge zwischen dem, was möglich war und dem, was ich am allerliebsten wollen würde, das Einzige, was in dieser Schnittmenge war, war die ETH Zürich, weil die ETH eben auf dem Niveau dieser auf dieser Universitäten ist, an denen eben gerade im Bereich Naturwissenschaften, Mathematik, Technologie, Ingenieurswesen etc. Sie weltweit führend sind. Es ist sind sehr, sehr anspruchsvolle Studiengänge, teilweise auch mit deutlich mehr und schnelleren Inhalten als an einigen Universitäten in Deutschland, obwohl ja die Bachelor-Studiengänge sich alle relativ ähnlich sind. Trotzdem gibt es auch dort nochmal einige Abweichungen, wo man an der ETH nochmal etwas schneller ist oder etwas mehr macht. Aber vor allem dann für die spätere Zeit die Arbeitsgruppen, die dort sitzen, in die man dann ja vielleicht, wo man Kontakte aufnehmen kann, wo man dann integriert werden kann, wo man vielleicht dann seine Seminararbeit oder Bachelorarbeit oder Masterarbeit später schreiben kann. Die Arbeitsgruppen, die dort an der ETH sitzen, die erschienen mir extrem vielversprechend, vor allem im Bereich der theoretischen Physik, der Teilchenphysik, der Astrophysik. Sehr viele Verbindungen zum CERN. Der Direktor hat am CERN gearbeitet, war beteiligt an der Entdeckung des Higgs-Bosons, beziehungsweise an den Detektoren, die dort involviert waren. Und sehr, sehr viele Arbeitsgruppen haben auch Verbindungen zum CERN. Und deswegen war dann recht schnell klar, die ETH in Zürich ist eigentlich der Ort, der am besten geeignet ist dafür, um diesen nächsten Schritt auf dem Weg in die Wissenschaft zu gehen in den nächsten Jahren. Und dann hat sich im März und in den Monaten danach recht viel darum gedreht, das in einer recht kurzen Zeit zu ermöglichen. Und ich habe dann auch recht schnell geschaut danach, was denn die Zulassungsbedingungen sind. und die erschienen relativ machbar. Also es war so, dass es zwar eine Aufnahmeprüfung gibt, aber diese Aufnahmeprüfung wird erlassen, wenn man einen bestimmten Notendurchschnitt im Abitur hat. Und der Notendurchschnitt war so, dass zu all den Noten, die ich zu dem Zeitpunkt ja schon hatte, war es so, dass wenn ich in den Prüfungen die Noten schreiben würde, die dort verlangt sind, dann wäre mein Abi eine 1,0. Also 1,0 selbst ist gar nicht unbedingt das Kriterium, sondern es ist ein Kriterium, das auf ganz bestimmte Fächer, die man gehabt haben muss, da muss man eine bestimmte Note erreichen. Aber wenn ich die erreichen würde, dann hätte ich automatisch eine 1,0 durch die Prüfungen, die ich zuvor schon hatte. Das heißt, ich habe in meinem Abi dann sehr strategisch auf diese Fächer gelernt, um dort eben diese Mindestpunktzahl zu bekommen, die nötig ist, um keine Aufnahmeprüfung schreiben zu dürfen. Zum einen, weil ich natürlich ungern eine Aufnahmeprüfung schreiben würde, zum anderen aber auch, weil das tatsächlich dazu geführt hätte, dass es sich nochmal um ein ganzes Jahr verzögert, weil die Aufnahmeprüfungen werden immer erst gesammelt im Januar geschrieben. Das heißt, hätte ich das nicht erreicht, dann wäre jetzt bald erst die Aufnahmeprüfung und dann hätte ich erst nächsten Sommer anfangen können. Und das ist natürlich ein Jahr unnötige Verzögerung. Das heißt, plötzlich wurde mein Abitur dann sehr viel wichtiger, als das vorher war, weil ich vorher immer so ein bisschen gedacht habe, es ist ja nur eine Note und ich meine, das ist zum Großteil irgendwie Prestige. Ich wüsste nicht, wofür das relevant sein sollte, weil die meisten Physikstudiengänge sind ohne Zulassungsbeschränkung, da komme ich sowieso rein und ja, deswegen schien mir das nicht so wichtig. Dann war es mir plötzlich doch ein bisschen wichtiger und dementsprechend habe ich im März dann auch sehr, sehr viel gelernt. Also eigentlich jeden Tag, ich hatte ja keine Präsenzpflicht mehr, das heißt, wenn ich jeden Tag, nachdem ich aufgestanden bin, habe ich mich hier an den Tisch gesetzt und habe halt bis abends alte Abi-Vorschläge in Mathe und Physik durchgerechnet.
Und der Vorteil ist, dass du jetzt angefangen hast, dadurch ist die Semestergebühr etwas geringer, als wenn du jetzt ein Jahr gewartet hättest.
Deutlich geringer. Aber ich bin trotzdem gespannt, wie du dein Versprechen einlöst. Aber ja, Vorteil ist es definitiv. Deswegen, ich habe ja auch die Vorteile definitiv drin gesehen, früher anzufangen. Ich wollte ja auch unbedingt so früh anfangen wie möglich, weil ich unbedingt ans CERN möchte, möglichst schnell. Ich habe zu dem Zeitpunkt nicht gesehen, wie das möglich sein sollte. Also ich hielt es für völlig unrealistisch, Wochenendrebellen und dieses Studium nebeneinander zu absolvieren. Deswegen ist mir dein Versprechen da sehr gelegen gekommen. Das war der März.
Vielleicht schreibe ich dann ein Buch darüber, wie ich mein Versprechen dann einhalte oder vielleicht auch nicht einhalte und welche Auswirkungen das gehabt hat.
Nicht einhalten eines Versprechens ist keine Option.
Das stimmt.
April.
Ja. Im April. Soll ich wieder anfangen? Oder
was? Ja, fang mal an.
Okay. Im April waren meine ersten Abi-Prüfungen, Deutsch und Physik. Für Deutsch habe ich 2 Tage vorher angefangen zu lernen. Ich hatte diese Bücher, die wir lesen mussten. Faust, Der Sandmann, Wojcik und Corpus Delicti. Corpus Delicti habe ich aus Prinzip nicht gelesen. Da geht es ja von dieser Schwurblerin, Julie C., um so eine Gesundheitsdiktatur. Da hatte ich keinen Bock drauf. Aber die anderen 3 habe ich gelesen. Und dann war die Deutschprüfung. Und tatsächlich habe ich das gar nicht gebraucht, weil es gab verschiedene Abi-Vorschläge. Einige waren zu den Büchern und haben dann eben Themen aufgegriffen, in denen es um den Büchern ging. Aber ein Abi-Vorschlag hatte das Thema Sprachwandel. Und ja, der bestand darin, dass man eine Kolumne bekommt aus der Zeit von so einem sehr, sehr, sehr konservativen Autor, in dem er darüber spricht, dass das Gendern, also es ging vor allem um Gendersprache und um rassistische Slurs. Und er vertritt dort einfach die typische Meinung, dass das eigentlich alles übertrieben ist und dass es da eine kleine Minderheit gibt, die irgendwie versucht, der Mehrheit was aufzudrängen, was die Mehrheit gar nicht will und dass es autoritär sei und dass das eine Tyrannei der Minderheiten sei und etc. Das war der Standpunkt in dieser Kolumne und das war ein Elfmeter, definitiv. Also ich fand es halt auch besonders lustig, weil dieses hessische Abitur war das erste Abitur, in dem es von der Politik von oben praktisch verboten wurde, im Abitur gendergerechte Sprache zu verwenden. Mhm. Sprich, es gab Punktabzug für gendergerechte Sprache und das fand ich halt schon ganz lustig, dass in dem ersten Jahr, in dem die Politik dir von oben verbieten will, gendergerechte Sprache zu verwenden, ist das Thema eine Kolumne von jemandem, der schreibt, dass die, die gendern wollen, allen diktieren, wie sie zu sprechen haben. Und das habe ich dann auch einfach genauso geschrieben. Ich habe dann so geschrieben, dann eben letztlich geschrieben, ja, die wer meint, dass das gendergerechte Sprache die Sprache so viel hässlicher macht, kann sich ja mal diesen hässlichen Stil anschauen, den ich hier gerade verwenden muss, weil ich irgendwie mich um Geschlechtsbegriffe drücken muss. Also ich konnte ja nicht sowas wie, ich wollte natürlich keinen Punktabzug, aber ich wollte auch nicht aus Prinzip nicht dieses generische Maskulinum verwenden. Das heißt, ich habe wirklich immer Begriffe wie die Person, die das und das macht und habe also richtig hässliche Konstrukte einfach aus Prinzip und habe das dann auch mit reingeschrieben, dass ja allein dadurch widerlegt ist, dass mein Schreibstil jetzt gerade hier in diesem Aufsatz so schlimm ist, weil ich um jeden Preis irgendwie versuchen muss, geschlechtsbezogene Begriffe zu vermeiden. Und dass ich es halt auch, dass ich schon finde, dass man starke Nerven haben muss im Kultusministerium, um in dem Jahr, in dem man dieses Verbot erlässt, dann eine solche Kolumne reinzumachen, in der eigentlich sie sich selbst widerlegen. Und darauf habe ich 15 Punkte bekommen. Ja, das war Deutsch. Und auch Physik war ein recht guter Abi-Vorschlag. Und ich habe die natürlich noch nicht zurückbekommen. Also man kann da ja nicht reinschauen. Man sieht danach nicht, was man falsch gemacht hat. Aber in Physik waren es 13. Und auch das hat locker gereicht, um dort die Kriterien für die ETH zu erfüllen. Also das waren Deutsch und Physik. Und ansonsten war im April noch der Videocall mit San Francisco. Das war die Wochenendrebellen Westküstenpremiere und in einem Kino voll mit Highschool-SchülerInnen aus Kalifornien. Und die haben dort den Film geguckt und danach wurden wir zugeschaltet. Dank Zeitverschiebung natürlich sehr spät, aber wir wurden zugeschaltet und haben Fragen zum Film beantwortet, die uns von einer Interviewerin gestellt wurden. Und das war natürlich sehr toll. Ich wäre gerne natürlich persönlich dort gewesen.
Du hattest einen kleinen formalen Fehler
jetzt. Was denn?
Wir haben keine Fragen beantwortet.
Doch. Nee. Du hast die Fragen beantwortet.
Achso, ja, uns wurden Fragen gestellt, aber du hast sie nicht beantwortet.
Du hast
da mich aber an mich weitergeleitet direkt.
Ja, es waren immer Fragen, die sich ganz herausragend eigneten, um sie direkt weiterzugeben.
Du bist bei der zweiten Runde dann sogar schlafen gegangen.
Genau, als es die zweite Runde gab, habe ich gesagt, weißt du was, Jesse, ich lege mich gleich hin.
Ja, das habe ich noch erzählt.
Ja.
Ja, das war schon sehr, sehr toll. Es war irgendwie, ich weiß nicht, es war in dem Moment war es unfassbar toll. Man wird dann irgendwie insgesamt wieder danach fast so ein bisschen nostalgisch, weil man, hätte sowas gern viel, viel öfter. Ich würde mir wünschen, dass ein Großteil meines Lebens aus sowas bestehen würde. Und ich wäre natürlich auch total gerne wirklich vor Ort gewesen und hätte noch länger mit den Menschen gesprochen, was natürlich nicht ging. Aber trotzdem, das war ein sehr, sehr, sehr schöner Abend, den ich sehr genossen habe. Und ich hoffe, dass sich sowas noch häufig wiederholt. War auch so, ja, der, ich glaube, es war der erste englischsprachige Auftritt, den wir so hatten. Und überhaupt fand ich natürlich, habe ich auch eine sehr große Chance daran gesehen, unsere Geschichte irgendwie in den USA zu verbreiten. Natürlich dort erstmal nur im kleinen Rahmen, aber ich meine, gerade der Autismus-Aufklärungsaspekt des Films, der ist in den USA wahrscheinlich noch viel wichtiger und wirksamer als hier. Daher war ich auch etwas nervös und hab viel drüber nachgedacht, was will ich sagen, wie will ich die Fragen beantworten. Aber es war sehr gelungen. Ja, das war der April.
Wie war dein April, Schatz?
Spektakulär.
Spektakulär? Oh,
so spektakulär, dass ich überhaupt keine Ahnung habe und mich an nichts erinnere.
Du solltest dir vorher Gedanken drüber April machen, was du in welchem Jahr gemacht hast.
In welchem Jahr? In welchem Monat?
In welchem Monat, ja.
Ja, war jetzt nicht wirklich viel. Viel Arbeit, viel sich um dich kümmern, um Leon ein bisschen kümmern.
Ja, stimmt, ich war die ganze Zeit zu Hause. Das war cool.
Dann machen wir es so, ich sage euch drei Nachrichten und ihr dürft drei Nachrichtenüberschriften und ihr dürft euch dann aussuchen, über welche wir etwas detaillierter sprechen oder welche du einfach detaillierter so ein bisschen deine Meinung dazu sagst. Also, zum einen ist der injizierbare Wirkstoff Lenacapavir hat einen bedeutenden Fortschritt in der Behandlung und Prävention von HIV gemacht im letzten Jahr. Mhm. Das wäre Thema 1. Thema 2 wäre die Entwicklung von RNA-basierten Insektiziden. Ja, was da spektakulär passiert ist. RNA-basierten Insektiziden. Und das dritte ist die Therapie mit CAR-T-Zellen für Autoimmunerkrankungen. Das sind ja alles drei Bereiche, wo ja richtig viel passiert ist im letzten Jahr. Ja. Was hat dich denn davon am meisten beeindruckt und warum?
Ich habe das alles nicht mitgekriegt.
Hast du das alles nicht mitgekriegt? Ich auch nicht. Ich habe das nur heute gelesen, als ich mich ein bisschen darauf vorbereiten wollte, wo ich gesagt habe, wie kannst du dem Jesse eine Freude machen, bin ich einfach mal, habe ich gefragt nach den wissenschaftlichen Durchbrüchen im positiven Sinne insgesamt. Und da kamen diese drei unter anderem, natürlich auch alles war rund ums James Webb Space Teleskop und was dadurch jetzt plötzlich alles möglich ist und was sich dadurch verändern kann. Dann über Nitroplasten.
Darüber weiß ich nichts.
Du weißt darüber nichts.
Nee. Erzähl mal.
Wollen wir ihn ein bisschen aufklären, Schatz, ja, wie immer. Ja. Also das ist ein überraschender Durchbruch in der Pflanzenbiologie. Forscher entdeckten in bestimmten Algen einen neuen Zellorganentyp, den Nitroplasten, die in der Lage sind, atmosphärischen Stickstoff in für Pflanzen verwertbare Form umzuwandeln. Dies könnte zukünftig zur Entwicklung von Pflanzen führen, die ihren Stickstoffbedarf selbst decken.
Das klingt geil.
Faszinierend, oder?
Ja.
Willst du auch noch was wissen zu der Multizellularität bei Eukaryoten?
Was ist denn dazu Neues bekannt?
Ja, fossile Funde aus China zeigen halt, dass die ersten eukaryotischen Organismen, alle so Zellen mit einem Zellkern, viel früher Multizellularität entwickelten als bisher angenommen. Und diese Entdeckung könnte unser Verständnis der Evolution von komplexen Leben erheblich verändern, Schatz.
Das hast du sehr gut vorgelesen, können wir jetzt weitermachen.
Ja, das ist wirklich spannend.
Ja, aber das sind die 10 größten wissenschaftlichen Durchbrüche. Und ich meine sowas wie mit dem injizierbaren Wirkstoff hinsichtlich HIV, überleg mal, was das. Ich meine, AIDS ist ja als in der Zeit, wo wir so alt waren wie Jason, war das ja schon nochmal eine völlig andere Thematik.
Ja.
Eine völlig andere Thematik als heute.
Ja.
Ja.
Ich meine, es ist noch kein richtiger Impfstoff, aber ich denke auch, das wird noch wenige Jahre dauern.
Das ist gut möglich. Das ist gut möglich. Ja. Jeezy, Mai.
Im Mai war dann meine Prüfung in Mathe. Das war die, für die ich am meisten gelernt habe, wo ich auch am nervösesten war. Und das wurden 14 Punkte. Obwohl ich mir den schwereren Abi-Vorschlag ausgesucht habe und das erst im Nachhinein bemerkt habe, das war definitiv ein kleiner strategischer Fehler, einfach weil auf dem einen Abi-Vorschlag ging es irgendwie, habe ich gesehen, oh, es geht um irgendeine Flüssigkeit, die abkühlt und dann sollte man diese Funktion modellieren und das hat irgendwie nach Physik geklungen und deswegen habe ich direkt den gemacht, ohne genau genug mir beide anzuschauen und der war deutlich schwerer, das meinten im Nachhinein auch alle. Trotzdem 14 Punkte und damit war auch eigentlich schon relativ klar, dass das klappen würde mit der ETH, weil die drei schriftlichen Prüfungen waren rum. Ich hatte natürlich meine Noten zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber ich hatte ja ein grobes Gefühl und die mündlichen Prüfungen, die noch kommen würden, waren Geschichte und meine BLL. Deswegen war ich dann schon sehr, sehr, sehr optimistisch und habe auch schon gesagt, wir können jetzt davon ausgehen, dass das klappt und können konkret in die Vorbereitungen gehen für Zürich. Was ansonsten im Mai außer der Prüfung noch waren 2 Auftritte. Ich war in meiner alten Schule in Grebenstein, da waren wir zusammen sogar, haben eine Lesung gegeben. Das fand ich natürlich irgendwie sehr cool, weil ich habe ja was für symbolträchtige Orte und in der Aula, wo wir dort gelesen haben, da ist echt einiges passiert, Positives und Negatives. Deswegen fand ich es irgendwie cool, dorthin zurückzukommen und dann von unserer Geschichte zu erzählen und davon, wie viel wir schon bewirkt und bewegt haben. Und dann hatte ich noch eine andere Lesung in Monheim, organisiert vom Arbeitgeber der Schwester von Opa und war dann auch gleich ein ganzes Wochenende dort bei der Verwandtschaft von meinem Opa und war im Neandertal-Museum und über das Wochenende haben wir eine Podcast-Folge aufgezeichnet, weil auf dem Hinweg im Regionalexpress gab es einen kleinen Vorfall mit einer Gruppe, die einen Junggesellenabschied gefeiert hat und sehr eskaliert und ich habe mich auf der Toilette eingesperrt und habe das dann auch über unseren Instagram-Account habe ich von dieser Reise erzählt und habe so ein bisschen mehr Rücksichtnahme aufgerufen und habe dann, glaube ich, einen der schlimmsten ableistischen Shitstorms bekommen, die wir jemals hatten. Es war ein bisschen wild, aber nun ja.
Ja, das war wirklich wild. Das war wirklich wild. Aber es war auch so ein bisschen zu erahnen, relativ früh, als so die ersten Kommentare eintrudeln, habe ich gedacht, was passiert hier gerade? Ja.
Aber auch ein cooler Monat.
Der Mai?
Ja.
Ich finde, der Mai ist sowieso einer der cooleren Monate. Ich würde sagen, der gehört zu den Top 3 Monaten bei mir.
Zu deinen Prüfungen was sagen. Mathe war das einzige Prüfungsfach, wo ich so ein bisschen Sorge hatte, was wird dabei herauskommen. Also Deutsch wusste ich easy, Physik sowieso, aber Mathe, da habe ich mir wirklich Sorgen gemacht.
Auch ein bisschen.
Und dann fand ich es schon recht kurios, dass du in Mathe 14 Punkte hattest und in Physik dann nur 13 Punkte.
Loser.
Ja, wobei es in Physik wahrscheinlich auch an den Mathe-Teil
ist. Wenn du die Aufgabe nicht übersehen hättest, ne?
Ich weiß ja nicht, ob ich es übersehen habe. Das ist ja eine Vermutung. Also ich habe ja keine, ich kann die Klausuren ja noch nicht sehen.
Naja.
Ich kann die erst in vielen Jahren, kann ich die erst einsehen. Ich glaube, ich habe in Physik irgendwas vergessen, aber keine Ahnung. Und ich bin mir auch recht sicher, dass es am Mathe-Teil gescheitert ist, weil es gab in Physik eine Aufgabe, da ging es irgendwie um Interferenz und da habe ich irgendwas durch, also da wirkten die Zahlen ganz komisch, da habe ich irgendwas durcheinander gebracht. Aber in Mathe war ich tatsächlich auch sehr positiv überrascht, weil ich mir erstens halt den schwereren Vorschlag ausgesucht habe und es gibt ja den hilfsmittelfreien Teil, wo man ohne Taschenrechner rechnen muss. Das heißt, da muss man dann, da sind die Zahlen dann natürlich so gemacht, dass man jetzt nicht total unmöglich auszurechnende Zahlen hat. Aber das heißt halt so Sachen wie, keine Ahnung, 7 mal 13, die müssen dann halt schon schriftlich gehen, weil da hat man keinen Taschenrechner für. Und das ist halt der Killer. Also
ja,
solche,
bei dir ja.
Das ist selbst jetzt an der ETH noch so wirklich, wenn es irgendwie, keine Ahnung, wir haben irgendwelche Integrationstechniken, mit denen man ganz komplizierte Integrale trotzdem lösen kann. Und dann denke ich mir so, ja, okay, ergibt Sinn, der Beweis ergibt Sinn und dann hieß es ja, und damit haben wir das Integral jetzt auf etwas reduziert, was wir mit Mittelstufenmathematik lösen können. Und an dem Punkt bin ich damit raus und komme nicht weiter. Weil, ich weiß nicht, irgendwie diese elementaren Rechenoperationen plus, mal, minus, geteilt,
erzeugt bei mir auch nostalgische Erinnerungen an deine
Grundschule. Hoffentlich hört hier niemand vom CERN mit.
Ja. Das wissen die aber auch, haben wir darüber gesprochen. Und das geht an der ETH vielen so tatsächlich. Also auch meine Professorin verkacken.
Deine Professorin kann nicht so gut rechnen.
Ja, es ist wirklich häufig so, dass ich würde sagen, 80% der Gründe für Fehler ist tatsächlich Grundschulmathematik. Ja. Also das
da
ist
hat
einfach
er massiv Schwierigkeiten, wo ich gedacht habe, also wie kann denn ein Mensch bitte so intelligent sein und diese Kacktabelle hier nicht lösen können oder die Trauben? Kannst du dich noch an die Trauben erinnern? Da bin ich verzweifelt jedes Mal.
Die verstehe ich immer noch nicht so ganz.
Oder die Tabelle, wo ich gesagt habe, du musst doch diesen Schritt machen, um dann an dieses Ergebnis zu kommen. Und diesen verstehe ich nicht. Das ist mich verarschen.
Ich sitze hier gerade an meinem Zettel. Also wir dürfen für die Informatik-Klausur im Januar sonst praktisch ein paar Notizen machen und sie mit in die Prüfung nehmen. Und ein Großteil von meinen Notizen ist, ich habe die ganze Potenzreihe von 2, 2 hoch 0 ist 1, 2 hoch 1 ist 2, 2 hoch 2 ist 4, 2 hoch 3 ist 8, die habe ich mir komplett aufgeschrieben, weil ich da mich ganz sicher die ganze Zeit verrechnen würde. Das sind so Sachen, die ich mir da so draufschreibe dann. Aber wenn es dann wieder ein bisschen abstrakter wird, wenn es nicht mehr um konkrete Zahlenwerte geht, sondern nur noch um Zusammenhänge, dann läuft es wieder.
Also bis zur 7. Klasse musste ich dir in Mathe immer noch helfen.
Ja.
Ne? Und als es dann komplexer wurde, Gott sei Dank, hast du mich nicht mehr gefragt.
So war es auch von den Noten her. Also ich habe gestartet mit einer 3 in Mathe und hatte dann in der Mittelstufe, hatte ich dann meistens eine 2 und in der Oberstufe hatte ich dann 15 Punkte. Also das
hat sich... Das ist ein ähnlicher Schulmatheverlauf wie bei mir.
Nur an der X-Achse gespiegelt.
Genau. Genau. Ja. Relativ wenig. Und die Bandbreite ist etwas breiter. Ich schwanke zwischen 2 und 5. Ja.
Hattest du jemals eine 1? Nee, ne? In Mathe?
In der Arbeit oder so, sicherlich. Aber im Zeugnis nicht.
Im Zeugnis noch?
Nee. Ich war meine beste Mathezeit war 4., 5. Klasse. Wo sich dann entschied, in welchen Zweig wechselt man. Und da war ich richtig, richtig gut in Mathe. Da war ich immer so auf 2+. Da hat es auch sicherlich das eine oder andere Mal, war nur knapp gescheitert, dass ich vielleicht eine Zeugnis 1 bekommen hatte. Aber danach ging es auch sehr steil bergab.
Sehr, also sehr steil. 2 Plus und 2 Minus, das ist doch so voll der Abfuck.
Ja, das ist wirklich Abfuck.
Also sieht doch kein Mensch auf dem Zeugnis,
nee,
ob das du jetzt eine 2 Plus oder 2 Minus hast. Da?
Ja, stimmt. Ja. Juni.
Der Juni war krass. Im Juni war der erste Teil des Konsilium Ärztinnenkongresses in Berlin, wo ich aufgetreten bin. Und ich war dann auch gleich 3 Tage in Berlin, weil zuvor hatten wir beide zusammen noch unseren Auftritt bei Apple in Berlin. Das war natürlich extrem cool, wie wir dann in diesem Apple-Shop dort waren und Fragen beantwortet haben und was erzählt haben, auf der großen Leinwand unseren Trailer gezeigt haben und dann noch sehr, sehr lang mit Menschen dort gesprochen. Das war sehr, sehr schön. Und dann hatte ich einen Tag ja praktisch Pause in Berlin, wo ich dann gelernt habe dort. Und am dritten Tag, dann war dieser Kongress. Und das waren, also beide Auftritte waren sehr, sehr schön. Und ich habe auch, in beiden Fällen war auch das Feedback total toll, vor allem bei diesem Kongress von den ganzen Ärzten, die dort waren. Das waren ja auch schon nochmal, ich war am Anfang auch darüber, auch über das Wochenende gibt es eine ganze Radio-Rebell-Episode, die ihr euch anhören könnt, aber was ich ja nochmal erzählen kann, ich war ein bisschen nervös vor dem Kongress, weil das ja schon auch nochmal andere Fragen sind, als man sonst so kriegt. Also schon irgendwie sehr anspruchsvolles Thema, weil ich wurde gefragt zu meinem Zitat über ABA zum Beispiel aus dem Buch, oder zu meiner Meinung zu anderen Vorträgen, die ich dort gehört habe, oder dazu, was denn meine Empfehlung oder meine Forderung an die ÄrztInnen sei, die dort so sitzen, was sie mitnehmen sollen. So, das waren ja schon wichtige Fragen, vor allem, weil dort ja auch um die 1000 Menschen fast waren, die dann, also ja echt ein relativ großer Teil von den ÄrztInnen, die in Deutschland so mit Autismus zu tun haben, saßen dort und ich hatte die Chance, zu ihnen zu sprechen. Das war eine sehr große Verantwortung, über die ich dementsprechend auch viel nachgedacht habe, wie kann ich dort möglichst gut wirken. Und das ist definitiv gelungen anhand der Rückmeldungen, die ich dann bekommen habe und auch anhand der Resonanz. Genau, dann war in diesem Monat, waren dann meine letzten Prüfungen auch, mein BLL-Kolloquium, das war wirklich toll, also ich hatte nur sehr wenig Zeit, aber ich habe dann eben so eine PowerPoint gemacht, wo ich wirklich, also ich hatte irgendwie 15 Minuten oder so und das ist natürlich völlig unrealistisch, also hat man gar keine Chance, irgendwas eigentlich zu erzählen, das heißt, ich habe immer nur angerissen, damit ich zumindest alles, was ich gemacht habe, mal kurz durchbekomme und habe dann die Möglichkeit gelassen, Fragen zu stellen. Und auch da bei den Fragen haben sie nur ein einziges Thema geschafft, weil das hat den Rahmen halt total gesprengt, aber es waren 15 Punkte. Und dann war meine Geschichtsprüfung, meine mündliche, wo es um das Ende der DDR ging und den Kollaps der SED-Diktatur und auch den internationalen Rahmen. Und ich hatte eine Rede von Gorbatschow über die Zukunft Europas und sollte darüber halt was erzählen, fragt ja, an wen richtet er sich denn? Und dieser Artikel von Gorbatschow war eben aus 2019 oder so. Dann habe ich das in Verbindung gebracht mit der Annexion der Krim und damit, wie Putin sich jetzt ja letztlich aktuell wieder eher auf Stalin, also auf die Frühzeit der Sowjetunion bezieht. Und ja, auch das waren 15 Punkte. Und damit waren alle meine Prüfungen durch. Und dann war ich noch am Humboldt-Gymnasium wieder in Berlin für ein Kino. Auftritt, weil das ganze Humboldt-Gymnasium war im Filmwochenendrebellen und ja, das waren dann alles Schulkinder, die dann mir Fragen gestellt haben am Ende. Also Juni war sehr, sehr voll, aber hat eigentlich alles Spaß gemacht.
Und das war dein Geburtstag.
Mein Geburtstag war da auch noch mittendrin, stimmt. Und die Lesung in Bremen war auch noch. Also das war echt, so muss ein Monat sein.
War einer der besten Monate deines Lebens.
Nee, aber ist schon in der Top 10 ist er vielleicht schon, keine Ahnung. Ja. Es war schon ein echt cooler Monat.
Nee, so habe ich den Juni gar nicht.
Was war denn bei euch im Juni?
Stress.
Ja.
Vor allem als wir wussten, dass du deine Prüfungen jetzt alle bestanden hast mit wirklich sehr, sehr, sehr guten Noten und dass das jetzt durchgehen wird und dass du dein Studium beginnen kannst, hatte ich schon die Schweißperlen auf der Stirn, weil das hieß für uns, wir müssen eine Wohnung für dich finden in Zürich. Und das war alles andere als einfach.
Ja.
Ja. Dann sagen wir vielen Dank fürs Zuhören.
Das
und
war
wir
die erste
freuen,
Hälfte des Jahres.
Ja, wir teilen das auf in zwei Teile. Wir
können nicht noch einen Teil daraus machen?
Doch, wir sind ja schon bei über einer Stunde.
Ja, aber wir können auch über eine Stunde machen.
Meinst du?
Ja. Den haben wir noch nie aufgeteilt, damit sollten wir auch nicht anfangen.
Ja, wir kommen auch wahrscheinlich Folge. Jetzt gleich Besuch.
Es kommt
ne?
gleich Besuch.
Dann müssen wir auf Pause machen, danach weitermachen. Aber lass uns dann erstmal jetzt trotzdem schon weitermachen, sonst wird es sehr spät danach.
Es wird voll geil. Ich werde voll die Süßigkeiten platzieren für die Kinder.
Wie meinst du das?
Natascha kommt mit.
Und die achtet, ich meine, es ist ja total gut, die achtet ja eigentlich so ein bisschen drauf, dass Kids nicht zu viele Süßigkeiten bekommen.
Nein, also sie haben es jetzt mittlerweile schon aufgegeben, weil das einfach zu anstrengend geworden ist und die Kinder jetzt ja auch etwas älter sind. Aber in den das erste und das zweite Jahr haben sie halt den Kindern nichts mit Zucker gegeben. Also sie sollten nichts Süßes, keine Schokolade, keine Kekse, nichts. Also da haben sie großen Wert darauf gelegt. Und ich war mal zu Besuch in München bei denen und da lag Schokolade auf dem Tisch. Ja. Und der Sohn von meiner Freundin hat halt, sie hat nicht eine Sekunde aufgepasst, weil wir geredet haben und so, und der hat sich halt die Schokolade gegriffen und hat sie dann halt probiert. Ja. Und Natascha hat es gesehen und dann so, nein, 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 das ist bäh, das ist bäh. Und hat es ihm halt weggenommen und der guckt sie so an und so, mehr bäh, mehr bäh. Das ist halt, das war so geil.
Das ist lustig.
So, und wenn sie jetzt kommen, dann versuche ich halt immer so wenig wie möglich
und ich war eigentlich eher derjenige, der die Porzellanetagere rausgeholt hat und gesagt hat, hier drauf werden wir es präsentieren.
Ja. Nee, also wenn, dann müssen wir wirklich danach weitermachen. Das müssen wir heute über die Bühne kriegen, definitiv.
Also ich hätte jetzt gedacht, so das aufzuteilen, jetzt wo man auch weiß.
Nee. Nee. Wir können das wirklich nicht aufteilen. Ich muss auch morgen wieder den ganzen Tag lernen, das müssen wir heute hinkriegen.
So. Juli.
Machen wir Juli weiter.
Im Juli war bei mir die Zeugnisausgabe und der Abiball. Zur Zeugnisausgabe wurde ich begleitet von einem Fernsehteam, das mich dann auch später noch an die ETH begleitet hat, aber dazu später. Ich habe dann halt mein Zeugnis bekommen. Es wurde dann zusätzlich noch bekannt gegeben, dass ich nominiert werde für die Studienstiftung des deutschen Volkes, was eine sehr gute Nachricht war, weil das eine potenzielle Hilfe ist bei der Finanzierung des Studiums. Habe dann noch ein paar Ehrungen bekommen für das Zeugnis, unter anderem eine Mitgliedschaft, und auch noch Bücher, das war sehr cool. Und dann wurden noch Ballons steigen lassen, ich habe meinen aber behalten. Aber habe trotzdem was draufgeschrieben und habe den einfach mitgenommen. Und dann war noch der Abiball, wo ich erst sehr lange überlegt habe, ob ich überhaupt hingehen möchte. Es klingt zwar jetzt bis jetzt alles nach einem sehr, sehr tollen Jahr, und das war es auf die eine oder andere Art auch, aber trotzdem war mir selten zum Feiern zumute, weil die gesamte Lage ja schon extrem, extrem ernst ist. Trotzdem dachte ich dann, okay, wenn mein Abi jetzt geschafft ist und das Abi ist dann ja nicht bedeutungslos, sondern hatte mir dann ja tatsächlich den nächsten Schritt auf dem Weg, Wissenschaftler zu werden, ermöglicht, dann ist das doch etwas, was man feiern kann. Und dementsprechend wollte ich dann auch dabei sein. Mami und ich haben uns ewig um ein Outfit gezockt und am Ende ist dann ein Kompromiss rausgekommen, den man ansieht, dass es ein Kompromiss war, aber
es war
trotzdem
doch
sehr schön.
Mega, oder?
Es sah richtig gut aus, ja.
Also das, was du dir ohne mich ausgesucht hattest.
Ich hatte mir noch gar nichts ausgesucht.
Ja, aber
also
die Fotos, die ich bekommen habe, das waren alles so omahafte Outfits.
Es waren überhaupt keine omahaften Outfits.
Mega Oma.
Deine waren opahafte Outfits.
Es geht gar nicht darum, sondern diese waren wirklich, die würde ich ja nicht mehr anziehen in meinem Alter. Also die, vielleicht meine Mama ja, aber nicht ich.
Also ich habe ja auch zusammen darüber gesprochen mit Klassen, also mit Mitschülerinnen. Mm. Also ich glaube, du bist da einfach nicht ganz am
Aber
Impuls
ich meine, komm, wenn du jetzt das Outfit dir
das war richtig
nimmst,
gut.
Ne?
Ja, also bitte. Aber sag, danke, was heißt denn also
dann
bitte?
Lassen wir das jetzt
was
mal
heißt denn also bitte? Das, ja, war, nicht, das war nicht das, was du wolltest.
Das Auto, aber das, das ja, war unser aber Kompromiss. Es war ein Kompromiss, ja. Und der Kompromiss ist doch richtig gut
geworden. Der ist auch richtig gut geworden, ja. Man sieht dem halt an, dass es ein Kompromiss war, aber es sieht trotzdem richtig gut aus.
Wieso sieht man dem denn an, dass das ein Kompromiss war? Ja,
weil es so eine
war?
Mischung aus ganz vielen verschiedenen Sachen war irgendwie.
Ja, die aber in sich stimmig
waren.
Ja, war
es auch. Ja. Die Fotos könnt ihr alle bewundern auf der Wochenendrebellen-Instagram-Seite. Ja,
mein Werk.
Nicht nur dein Werk, auch meins. Dein Werk war die Frisur, mit der ich da war.
Ja, ich habe das versucht, das Beste daraus zu machen, weil der hat es ja
wegen
komplett verkackt.
Wegen dir bin ich überhaupt Haare schneiden gegangen, ja. Und dann hatte ich wirklich meine Frisur, die müsste man auch auf manchen Fotos auf Instagram sehen, wenn man lang genug zurückgeht. Aber es war wirklich, es war weder symmetrisch noch asymmetrisch. Es war einfach,
ja, der hat einfach ein Loch hier in der
Mitte. Es war wirklich ein Loch auf meiner Stirn. Das war alles. Und damit bin ich zum Abiball. Naja, war mir jetzt, um ehrlich zu sein, relativ egal.
Und trotzdem
war
was ganz gut hingekriegt.
War mir relativ egal. Also hat mich jetzt nicht gestört, aber ich fand es ja trotzdem lustig, dass Mami so drauf Acht gibt die ganze Zeit, dass das geht auf keinen Fall mit den Haaren. Und dann sah es am Ende aber trotzdem so aus. So. Mir ist es egal, aber als ob ich dann noch Zeit investiere und mich überreden lasse, zum Schnippinator zu gehen und dann, naja, egal. Das war der Abiball.
Nee, August 2024.
Ne? Was war denn bei euch im Juli?
August 2024.
Ihr müsst auch noch was sagen.
Im Juli? Stress.
Stress. Ich habe viel gearbeitet und ich war bei
also
dir
im Abiball. Also wir haben beide sehr viel gearbeitet im Juli.
Stimmt, ihr wart auch immer da, ja. Okay, August. August war wieder sehr, sehr viel, denn es waren erstmal zwei Auftritte in Hemeln und in Ecklack. In Hemeln, das ist so ein kleines Dorf hier in der recht in der Nähe, war das coole, also es war so eine Scheune und dort wurde Wochenendrebellen gezeigt im Scheunenkino. Ich bin da zusammen mit meinem Opa hin und um nach Hemeln zu kommen, ist der schnellste Weg tatsächlich über einen Fluss und dieser Fluss hat keine Brücke, sondern da ist ein Seil drüber gespannt. Und an dem Seil fährt so eine Plattform, so ein kleines Schiff lang, das praktisch immer hin und her pendelt. Und das war praktisch der Weg, um nach Hemeln zu kommen, zum Veranstaltungsort, was mir natürlich sehr gefallen hat. Und normalerweise ist da auch um 8 Uhr Schluss, aber nur für die Wochenendrebellen-Vorstellung in Hemeln wurde sogar das extra lange offen gelassen, um die Leute noch zurückzubringen. Und genau, das war Hemeln und Ecklack. Das ist auch ein ganz kleines Dorf in Schleswig-Holstein. Und dort war so ein Fest im Freien. Und da wurde Wochenendrebellen gezeigt. Und ich habe auch was aus Chaos auf der Augenhöhe vorgelesen. Und es war extrem cool, weil es wurde sich halt komplett so um mich gekümmert. Es gab richtig cooles veganes Essen auf diesem großen Fest. Und ich konnte in Wilster, in dem Gemeindehaus schlafen, hatte das ganze Gemeindehaus für mich. Und ich wollte noch zur tiefsten Landstelle Deutschlands, die war ein paar Kilometer entfernt, die wurde mir dann gezeigt. Also das war auch ein sehr, sehr cooler Tag in Ecklack. Und auch da, ich fand es natürlich auch irgendwie wichtig, diese Botschaft wirklich überall hinzubringen. Also ich kann leider nicht in jedes kleine Dorf in Deutschland, aber am liebsten würde ich es. Und würde wirklich allen Menschen das erzählen, was ich so zu erzählen habe. Und genau, außer Hemeln und Ecklack war noch die Stiftungsfeier von Welfare, wo Papsi und ich zusammen waren. Auch das war ein echt toller Abend irgendwie. Der war sehr entspannt. Ich meine, die anderen Dinge, die ich so mache, sind auch krass, aber die sind selten entspannt. Und da habe ich halt einfach einen ganzen Abend zum Großteil entspannt und habe Menschen von der Stiftung so geupdatet über das, was wir so machen aktuell und was wir vorhaben. Und es gab so geiles Essen. Es gab so ein libanesisches Restaurant, das Catering übernommen hat. Und die hatten so ein Buffet. Und oh mein Gott, es war, glaube ich, eines der kulinarischen. Wir hatten ja sonst immer die Frage, kulinarisches Highlight hatten wir bei den letzten Jahresrückblicken immer. Wenn es die Frage gegeben wäre, das wäre auf jeden Fall dabei. Das war echt gut. Ja, und dann war ich mit Opa nochmal im Urlaub auf Sylt, recht kurz bevor es dann ja ernst wurde bezüglich Uni. Ich habe auf Sylt dann auch angefangen zu lernen. Also die ganzen Vorkurse, die empfohlen werden. Informatik vor allem habe ich auf Sylt angefangen. Und auch da hatte ich natürlich so einige Orte rausgesucht, wo ich unbedingt mal hin wollte. Zum Beispiel zum nördlichsten Punkt Deutschlands. Da muss man aber hinlaufen. Also da fährt nichts hin. Das ist ein ganz schön weiter Fußmarsch. Da bin ich dann alleine hingelaufen. Auch das waren nochmal ziemlich coole Tage. Und das war auch eigentlich schon der August. Bei euch?
Der Stress hat alles irgendwie, es war halt einfach stressig, weil wir ja dann, es wurde sehr, sehr dringlich, dass wir eine Wohnung für dich finden.
Was habt ihr denn konkret, also was hieß das denn konkret? Was habt ihr denn gemacht?
Anzeigen durchgeschaut, Leute angeschrieben, Institutionen angeschrieben, die Studenten dabei unterstützen, Wohnungen in Zürich zu bekommen. Es hagelte eine Absage nach der anderen, wir sind voll, die Liste ist komplett, bitte nicht mehr anmelden, bitte nicht mehr bewerben für eine Wohnung. Dann hatte ich einfach so auf dem freien Markt geguckt, aber die Preise waren halt utopisch hoch für Wohnungen. Dann waren ja auch viele Fake-Annoncen, wo man aufpassen musste, dass man nicht darauf reinfällt. Weil in der Verzweiflung macht man halt auch, begeht man auch manchmal Dummheiten. Ne? Ja, und die Finanzierung des Studiums. Also wie machen wir das? Wie können wir das stemmen? Also wirklich Stress. Und die berufliche Situation, dass man halt beruflich, ich ja viel, viel mehr eingespannt jetzt bin als vorher. Und ja.
Habt ihr darüber irgendwann im Podcast schon mal was gesagt? Also wissen unsere HörerInnen eigentlich, was da los ist beruflich? Oder warum das jetzt in diesem Jahr so speziell war?
September.
Ihr müsst aber gleich auch noch was erzählen. Es geht nicht, dass nur ich hier spreche. Ich meine, ihr habt euch auch auf die Folge vorbereitet, hoffentlich. September. Im September wurde es dann ja wirklich sehr ernst. Ich hatte noch einen Workshop in Köln an einer Schule zum Thema Autismus. Also sie hatten dort den Tag der Vielfalt und es waren eben verschiedene Workshops, verschiedene Themen, wo sich die Schüler dann halt einwählen konnten und ich habe den zu Autismus übernommen und habe Ausschnitte aus dem Film gezeigt und dann zusammen mit denen diskutiert und auch einiges an Theorie über, also wissenschaftlichen Fakten über Autismus gebracht und bin dann eben mit sehr, sehr vielen Menschen ins Gespräch gekommen dort, was schön war. Und dann, recht kurz danach, ging es dann wirklich los. Wir, Papsi und ich, sind zusammen nach Zürich gefahren, um dort die letzten Dinge zu regeln, die halt unmittelbar erledigt werden mussten, bevor es halt losging, zum Bevölkerungsamt beispielsweise und dann die
Wohnung. Das war auch geil.
Ja, das war echt geil.
Wir so alles bis ins letzte Detail ausgekundschaftet. Wo ist das? Google Maps angeschmissen, Powerbanks. Wir waren auf alles vorbereitet. Und dann so, ja, okay, wir müssen wegen Essen noch, gehen wir so eine, was war es, so eine Falafel, ja. Falafelbude oder so. Dann haben wir gesagt, alles klar, nein, wir gehen erst zu dem Amt und dann setzen wir uns in unmittelbarer Nähe von dem Amt, setzen wir uns hin, damit überhaupt nichts schief gehen kann. Ja, alles klar. Dann haben wir da gegessen, ganz gemütlich, dann saßen wir da, dann sind wir so losgestampft, dann stehen wir so vor diesem Amt, dann war da irgendwie zu oder irgendwie ja. Sowas, ne? Wie sind wir da zu, dann nochmal recherchiert, waren wir völlig beim falschen Amt, ne?
Wirklich am anderen Ende der Stadt.
Völlig am anderen Ende der Stadt, da mussten wir wie die Idioten noch losrammeln, ne?
Ja.
Das ist meine Erinnerung an den.
Nicht, dass der Koffer geklaut wurde.
und dass der Koffer geklaut wurde.
Und wir dann noch Bettzeug suchen mussten.
Mitten in und Zürich, wie wir noch Bettzeug suchen.
Globus-Kaufhaus mit 400 Franken. Ja, das
genau, wie ich ganz großkotzig gesagt habe, ich gehe jetzt schnell da rein und hole Bettwäsche. Ja, und dann 400 Franken für Bettwäsche. Und die war auch noch hässlich wie die Nacht.
Das war so die Designer-Bettwäsche.
Ja, aber ich fand die hässlich wie die Nacht.
Das war auch die Bahnhofsstraße. Ich habe jetzt erfahren, dass das nochmal innerhalb von Zürich die mit Abstand teuerste Straße ist, wo wir da waren.
Okay.
Ja.
Also quasi die Champs-Élysées der Schweiz. Okay.
Ja, das war dieses erste, dann bin ich nochmal mit dir zurückgefahren für einen Tag und dann bin ich wieder hingefahren, denn dann war der Vorkurs. Auch über die Zeit gibt es natürlich eine Radio-Rebell-Folge, die wir sogar in Zürich aufnehmen wollten, aber wir hatten keine Karte. Das heißt, wir haben es dann aufgenommen, als wir zurück waren. Ich bin dann wieder hingefahren für den Vorkurs. Und der Vorkurs, das ist eine Woche, 3 Tage Mathe, 2 Tage Physik, wo man so drauf eingestimmt wird, was so kommt an Inhalten über das Semester. Und ich habe erst überlegt, ob ich da überhaupt hingehen will, ob ich noch lieber eine Woche für andere Dinge nutze. Aber ich habe dann entschieden, dahin zu gehen. Und dieser, also der gesamte restliche September war ein einziger Schock. Also es war wirklich ein absoluter Fiebertraum. Ich bin da reingekommen und ich meine, ich würde nicht sagen, dass ich total selbstüberschätzend bin.
Doch.
Nein. Aber ich würde sagen, eine leichte Selbstüberschätzung.
Ich schon.
Eine leichte Selbstüberschätzung ist das Optimum. Man darf sich nicht zu sehr selbst überschätzen, dann wird es gefährlich und das bremst einen aus. Aber ich würde sagen, die Selbstunterschätzung ist in der Regel gefährlich. Eine leichte Selbstüberschätzung ist das Optimum.
Nein, man kann sich auch klug und smart einschätzen und sich trotzdem die Ziele etwas höher setzen.
Ich weiß nicht, wenn man sich exakt genau so einschätzt, wie man tatsächlich ist.
Also man sollte sein Können einschätzen. Sehr, ja. sehr, sehr, mit sehr feiner Klinge sollte man sein Wissen und sein Können einzuschätzen wissen.
Ich finde, man muss immer ein bisschen bewusst daneben zielen. Ein ganz kleines bisschen. Aber das war nicht ein ganz kleines bisschen dort. Also
Zielen ist, was das angeht, nicht deine Stärke. Deswegen bevorzuge ich ja eher, dass du sagst, es ist eher die feine Klinge und man steuert dann so im Nachgang nach.
Ja. Naja, jedenfalls begann dieser Vorkurs und der war so aufgebaut, es gibt immer eine Vorlesung und dann bekommt man einen Übungszettel mit Aufgaben, die man dann in 2 Stunden machen soll und dann gibt es nochmal 2 Stunden, wo die besprochen werden. Und die ersten 2 Stunden Vorlesung.
Entschuldigung, dass ich jetzt da lachen muss, aber ich erinnere mich da jetzt erst wieder dran, wie du mir das den Abend erzählt hast, das, was du jetzt erzählt hast. Ja. Und das ist im Rückblick natürlich schon jetzt um ein Vielfaches amüsanter als so die ersten 14 Tage, muss man sagen.
Alter. Ja. Findest du?
Ja.
Ich habe mir große Sorgen gemacht.
Im Rückblick ist es viel, viel amüsanter als damals. Also
ich
bin da ja immer
noch
nicht raus.
Findest du es immer noch? Ich bin immer noch geschockt.
Ich bin da ja auch immer noch nicht durch. Ich bin immer noch drin, aber mittlerweile habe ich ein bisschen realistischeres Bild.
Nein, aber es ist jetzt was völlig anderes.
Ich habe ein realistischeres Bild mittlerweile. Am Anfang habe ich es halt wirklich massiv unterschätzt. Ich habe natürlich gelesen die ETH ist ein Stück weit ja schon auch berüchtigt dafür, dass es einfach extrem unangenehm und anstrengend ist und dass es viele Mental Health Probleme gibt dort. Mhm. Ich meine, überall an den Toiletten sind QR-Codes, wo man sich Hilfe suchen kann. Das ist natürlich gut auf der einen Seite, aber es wird sicherlich auch echt viel genutzt. Und überhaupt die extrem hohen Durchfallquoten, das sind ja alles so Dinge, die weiß man ja vorher. Und trotzdem habe ich immer gedacht, das bin ja ich irgendwie. Ich meine, ich habe so viel jetzt alles geschafft, dann wird das ja jetzt nicht. Es wird das nicht die Herausforderung sein, die mich total killt. Und das habe ich halt wirklich einfach falsch eingeschätzt, weil es war halt wirklich fast ausschließlich Mathe. Und aus dem ersten Aufgabenzettel, ich habe nicht mal eine einzige Teilaufgabe hinbekommen in den gesamten 2 Stunden. Ich wusste nicht mal, was ich machen sollte. Das war ein Schock. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte auch irgendwie, okay, das ist jetzt irgendwie eine Message, die sie so senden wollen. Aber es wurde halt nicht besser. Es wurde nicht sofort besser, sondern es wurde erstmal fast schlimmer. Ich bin dann nach dem allerersten Tag bin ich zurückgekommen und ich hatte meine Aufgaben halt nicht fertig. Ich habe sie eigentlich nicht mal richtig angefangen und wollte sie natürlich eigentlich noch in der Wohnung machen. Aber ich bin dann einfach eingeschlafen auf meinem Tisch und bin erst sehr, sehr spät abends wieder aufgewacht und konnte dann die ganze Nacht nicht schlafen. So ging es dann in den nächsten Tag. Ich habe nichts verstanden in der Vorlesung, weil ich halt auch dann noch völlig übermüdet war zusätzlich. Ich hatte als einziger Person in diesem Raum eine Maske auf und musste mich ganz an den Rand setzen, weil der Saal viel zu voll war. Auch damit habe ich nicht gerechnet, habe ich mir nie drüber Gedanken gemacht, dass das was ganz anderes ist als in der Schule. Der Saal war viel zu voll, ich hatte Probleme beim Reinkommen, ich hatte Probleme beim Rauskommen, ich hatte Probleme mit der Lautstärke in der Pause, ich habe nichts verstanden, ich war total müde. Und dadurch, dass ich halt immer am Rand sitzen musste und so nie mit jemandem zusammensitzen konnte und dass ich die Maske auf hatte, habe ich auch bis zu diesem Zeitpunkt noch kein Wort mit irgendwem gewechselt. Also das war alles einfach, ich habe mir gedacht, scheiße, wo bin ich jetzt gelandet? Und das ging die ganzen 3 Tage des Mathe-Vorkurses so. Und der Donnerstag und Freitag, der Physik-Vorkurs, der war dann ja ein ganz kurzes Durchatmen, wo ich dachte, okay, ich habe wieder Dinge verstanden, die gesagt wurden. Ich hatte sogar das Gefühl, ich habe deutlich mehr verstanden als die meisten, die dort sitzen. Ich habe dann dort auch zum ersten Mal Personen kennengelernt, mit denen ich dann gesprochen habe. Und so wurde es am Ende der Woche dann nochmal ein ganz kleines bisschen besser. Aber es hat dann mindestens den gesamten September und auch noch mehr gebraucht, dass ich realistisch einschätzen konnte, wie schwer ist das, was jetzt kommt. Und dass mir dann klar wurde, es ist extrem schwer, es wird extrem unangenehm und ich muss viel mehr dafür tun, als ich gedacht habe. Aber ich werde es schaffen. So. Das war also ansonsten der September ein einziger Fiebertraum. Es war dann noch mein Kinoauftritt in München, wo ich wirklich nach dem allerersten lineare Algebra-Quiz, wo ich auch es war auch total so, WTF, was soll das jetzt? Und dann direkt danach bin ich zum HB gefahren, in den Zug nach München gestiegen, habe dort den Vortrag gehalten im Kino, wo Wochenendrebellen gezeigt wurde. Das war wieder total schön für ein paar Stunden, aber es war halt einfach das war in meinem Kopf dieser Wechsel dorthin in das Setting und plötzlich ist alles wieder ein bisschen vertraut und dann am nächsten Morgen total früh aufstehen, wieder zurückfahren, es noch rechtzeitig zur Informatikvorlesung schaffen, dann da wieder zu sitzen. Das hat meinen Kopf echt ganz schön durcheinander gebracht. Und dann war zum Schluss in dem September noch das Ersti-Fest, wo ich ähnlich wie beim Abiball sehr lange überlegt habe, gehe ich da hin, gehe ich da nicht hin. Ich dann aber, auch darüber gibt es eine Radio-Rebell-Folge, mich dann dafür entschieden habe und das auch nicht bereut habe. Und dann hat es sich so langsam, ich würde sagen, das ist noch nicht abgeschlossen, sondern das ist immer noch im Prozess, aber hat sich dann langsam alles ein wenig geordnet. Aber die ersten Wochen, ach du Scheiße. Ja.
Also mit einer der Punkte war ja, dass ich gesagt habe, nee, du fängst jetzt an und machst die Pause nicht. Das ist ja, dass du ja psychisch sehr angeschlagen warst und labil warst. Ja. Und als du am Zehren warst, bist du ja richtig aufgeblüht. Also da warst du richtig in deinem Element und warst euphorisch und warst wirklich glücklich. Da habe ich gesagt, okay, er soll jetzt so schnell wie möglich da jetzt vorankommen, damit halt wieder an diesem Ort sein kann, wo er einfach sehr in seinem Element ist.
Aber es geht ja nicht darum, ob ich glücklich bin. Es geht doch darum, es geht doch um die Ziele, ob die,
wie
die
erreicht werden. Ja, aber für mich geht es ja halt schon darum.
Genau. Und ich denke, dass man die Motivation anderer auch einfach zugestehen muss dann irgendwo. Das ist halt, das ist ja bei uns beiden, das ist ja eine, ja, die Ziele auch, aber das Entscheidende ist für uns deine persönliche Zufriedenheit.
Ja, da die dein identisch persönliches ist mit den Zielen, Glück. Ist mir das recht.
Und natürlich auch das Glück Lanis, aber das ist, das steht irgendwo dann erst einmal überall, wobei das mehr und mehr miteinander verschmolzen eben. Ist.
Ja, es ist schon miteinander verschmolzen, aber als dann du mit dem Studium angefangen hast, ist es ja so gewesen, dass du ja sehr viele Rückschläge erlitten hast das und dass halt es dir das ja wirklich nicht gut ging. Und wir ja, durch die Entfernung konnte ich ja auch nicht da sein, oder Papsi?
Das kam halt auch noch dazu.
Und das ist schon... Das
ist nicht zu Hause sein. Ich mag das immer noch nicht. Also das ist nichts Schönes. Ich habe ja von einigen gehört, die freuen sich richtig drauf. Die wollen mal die Erfahrung machen, allein gelebt zu haben. Nee, macht überhaupt keinen Spaß. Aber ich komme mittlerweile halbwegs, nicht perfekt, nicht autark, aber mental komme ich halbwegs damit zurecht, dass wir uns am Wochenende sehen und unter der Woche halt nicht. Es gefällt mir nicht, aber ich habe mich so ein bisschen damit arrangiert. Aber auch das war in den ersten Wochen, das ging gar nicht. Alles zusammen auf einen Punkt. Und ich meine, im Januar am CERN hat es sich, um ehrlich zu sein, auch schon ein bisschen so angefühlt, als wäre ich eigentlich schon so gut wie da. Also ich meine,
brauche ich dieses Studium, um hier einen guten Posten bei Ihnen zu bekommen?
Ich konnte relativ auf Augenhöhe mit vielen Menschen diskutieren dort und habe die ganzen Unterlagen, die er mir gezeigt hat von sich, die habe ich verstanden zum Großteil. Das war anspruchsvoll, aber es war nicht so anspruchsvoll wie der Erstsemesterstoff, den ich dann an den ETH machen musste. Und ich weiß nicht, ich dachte halt wirklich so, ja okay, das wird jetzt eine Formsache, noch ein paar Jahre, wie Schule auch war in der Regel. Und das habe ich halt einfach falsch eingeschätzt.
Ja, und das ist das, was ich ja vorhin meinte mit der Amüsanz, die ich hatte, weil ich schon mir vorstellen konnte, in deinen Kopf mich hineinversetzen zu können. Natürlich diese Panik insgesamt, aber auch diese für mich persönlich das Wissen, das wird für dich eine Erfahrung in einer Dimension, die du bisher dahin noch nicht hattest, weil du ja sonst gerade in diesem Wissen, also in dem Bereich, wo es um Wissenserlangung oder irgend sowas geht, eigentlich keinerlei richtig große Hürden ist, sondern es waren ja eher dann die Mitschüler, die Rahmenbedingungen, dies und dort jetzt plötzlich unabhängig von den Rahmenbedingungen, unabhängig von den Rahmenbedingungen, du plötzlich vor so einem Stoff sitzt und sagst, ach du Scheiße, ich verstehe das nicht. Und nicht nur, ich verstehe es nicht, wenn ich zur Schule gehe, sondern ich, also oder zur Uni oder wo auch immer hin, sondern auch, dass du es schon verstehst, bevor es überhaupt kommuniziert wird, sondern auch danach verstehst du es immer noch nicht.
Das war halt das Ding, es war gar nicht nur, dass ich dachte, ich habe jetzt ein Problem, weil ich muss das ja verstehen, um die Aufgabe zu machen. Das Gefühl war einfach so beängstigend, das zu sehen, weil das kannte ich halt so wirklich nicht so wirklich. Das war so ein beängstigend, ich wusste gar nicht, wie sich das so richtig anfühlt, dass man dort etwas bekommt, was man jetzt machen soll und man weiß nicht, was man machen soll.
Also du hast mein Realschulleben, hast du eigentlich deutlich verspätet dann nochmal erlebt. Ja.
Ja.
Ja. Nein, und dass das jetzt immer noch nicht einfach ist, ja, das ist mir schon klar, aber trotzdem habe ich ein ganz, ganz anderes Gefühl, wie du dort jetzt im Sattel sitzt und habe keinerlei Zweifel mehr daran, dass du das dort zu Ende bringen würdest. Die Zweifel hatte ich in den ersten 14 Tagen schon.
Nee, die hatte ich
nicht. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber in den ersten 14 Tagen habe ich schon gedacht, huiuiui, kann es sein, dass der Druck dann auch so groß wird, dass man daran auch wirklich mental einfach kaputt geht und sagt, das geht nicht mehr, ich will heim. Ja. Das hätte ich nicht im Sinne von Schwäche oder sonstiges oder so, dass man einfach sagt, es geht nicht mehr.
Nein, wir haben ihm ja auch gesagt, in dem Moment, wo du merkst, Mensch, es geht nicht weiter, komm zurück.
Also ja, ich hatte ist halt überhaupt nicht so kein richtig Thema. Eine Alternative im Kopf, wie das, wo, unter der das Ziel nicht gelitten hätte. Deswegen wäre das halt wirklich das einzige Szenario, in dem ich das gemacht hätte. Wäre halt wirklich, dass es nicht anders gegangen wäre. Aber solange es irgendwie was ist, wodurch man sich durchquälen kann, war auch klar, dass ich das tun werde. Ja. Und ja, nach dem September kam dann der Oktober und der ging erstmal so weiter. Also es war immer noch ein Hinterherhecheln. Jetzt sind meine Tage ein bisschen so wie eure in der ersten Hälfte des Jahres anscheinend, weil ihr hattet ja kaum was zu erzählen. Und bei mir war es dann halt auch so. Ich bin halt morgens aufgestanden, bin zur Uni gegangen, hatte Vorlesungen, hatte Übungsstunden, bin nach Hause gefahren. Oder habe mich in die Mensa gesetzt, habe halt gelernt bis abends und bin schlafen gegangen. So sahen die meisten Tage aus. Das Einzige, was im Oktober noch hinzukommt, war der Interviewtag für Japan. Der war sehr geil. Da bin ich morgens, den Wecker früh gestellt, weil praktisch das Äquivalent zu dem Interviewtag, den wir in Deutschland hatten vor der Premiere, worüber wir auch eine Radio Rebell-Episode aufgezeichnet haben, der war dann praktisch in Japan, weil der Film eben in Japan startet, in die Kinos. Und wir konnten natürlich nicht vor Ort sein in Japan, um Fragen zu beantworten, aber wir hatten dann eben wir hatten digital über Videokonferenz, hatten wir dann Interviews mit verschiedenen japanischen Medien, die das dann zum Start des Films rausbringen. Und wie gesagt, auch da hört euch die Folge an, wo wir detailliert dann über diesen Interviewtag sprechen. Aber diese Wochenendrebellen-Events so zwischengestreut, zwischen diesem ganzen Uni-Komplex, ich dachte am Anfang auch, ob das so eine gute Idee ist, es wird doch dann zu viel, aber es ist tatsächlich ein Ausgleich. Also es hat mir trotzdem in dem Moment immer extremen Spaß gemacht und auch an der ETH heißt es, konzentrieren Sie sich neben dem Studium auf maximal eine Sache, die Ihnen wirklich wichtig ist und das ist definitiv das. Das war dieser Interviewtag. Und dann war ich noch in Köthen, bei den Köthener Filmtagen wurde Wochenendrebellen gezeigt. Auch da, ich bin dann nach Köthen gefahren, habe dort Bücher signiert, Fragen beantwortet zum Film und bin dann am Samstagabend praktisch mit dem Nachtzug von Halle nach Zürich gefahren, hatte dann den Sonntag wieder zum Lernen. Das war mein Oktober.
November.
Der November war neben, wieder, also auch da, die normalen Tage waren dieselben. Ich bin am Wochenende nach Hause gefahren immer und ansonsten habe ich gelernt und war in der Uni. Ansonsten hatte ich den zweiten Teil dieses Consilium Ärztekongresses, wo der erste im Juni war, in Mannheim, der auch ähnlich erfolgreich war und ähnlich schön. Ich war dann noch beim ReferentInnen-Essen dabei, wo es dann auch ein bisschen skurril war, weil die hatten eigentlich nichts Veganes auf der Karte, aber sie haben halt was für mich gemacht und sie mussten zusätzlich noch rausbringen, obwohl es ja Winter war. Das heißt, ich bin dann immer zusammen mit dem Kellner rausgegangen und er hat mir das da hingestellt, da habe ich das gegessen, dann bin ich wieder reingegangen und es waren ja so richtig Gänge. Das war ziemlich lustig. Und in der Zeit zwischen dem Essen habe ich dann eben mich immer mit den anderen ausgetauscht. Auch darüber gibt es eine Radio Rebell-Episode. Wir haben echt viele Episoden aufgezeichnet dieses Jahr, das ist gut. Dann war Konstanz und Stuttgart. Konstanz wurde der Film in einer Schule gezeigt und ich habe da Fragen beantwortet und Bücher signiert. Und Stuttgart waren wir zusammen und haben den Film begleitet und haben Fragen beantwortet. Und dann Stuttgart war auch noch so, also ich bin praktisch aus. Es war ziemlich verrückt, weil am Freitag war ein Analysis-Test, den ich unbedingt mitschreiben musste, weil da geht es um Bonuspunkte. Und ich bin dann praktisch von Stuttgart nach Zürich gefahren, bin dort gar nicht nach Hause gegangen, sondern bin vom Bahnhof in die Uni, habe den Test geschrieben, bin zurück zum Bahnhof, bin wieder nach Konstanz gefahren, also fast den ganzen Weg wieder zurück. Und das war natürlich viel Zugzeit, das hat mir gefallen, aber auch beide Auftritte waren sehr, sehr schön. Und auch die Zeit, die ich dann in Konstanz hatte, ich war dann auch einige Tage dort und habe dann halt dort gelernt. Das war natürlich eine schöne Szenerie. Und dann war ja November noch unsere Zeit in Bilbao. Da haben wir auch mehrere Folgen drüber aufgenommen, direkt aus Bilbao. Aber das war sicherlich noch ein anderes Highlight des Jahres.
War einer der besten Monate deines Lebens, oder?
Es war definitiv Top. Einer der besten. Also der November war einer der besten des Jahres.
Einer der in den Top Ten des Jahres.
Nee, war einer der besten des Jahres. Ja. Und überhaupt die Zeit in Bilbao war schon sehr cool.
Ja. Dem kann ich nur beipflichten. Ja.
Und für mich war es sehr anstrengend.
Stimmt, du musstest Papsi vertreten. Mhm. Ja.
Sie musste mal 2 Wochen so arbeiten wie ich. Ja. Und schleppt diese Bürde noch heute mit sich. Ja. Was lachst du denn da? Es sollte nicht die Stelle sein, wo du lachst.
Ja. Ja, aber das war wirklich ein Jahreshighlight. Auch da, wie gesagt, hört euch die Folgen an, aber die Anreise war wieder ein wenig turbulent. Ich habe unterwegs die ganze Zeit gelernt. Ich habe mir dann auch, das war auch wieder so ein bisschen, es war alles wieder so irgendwie so hin und her gerissen, wie auch bei diesen Auftritten in München und Stuttgart und Konstanz. Auf der einen Seite, es ist ein so schnelles Abwechseln. In der einen Sekunde bist du so auf dieser Bühne und Menschen applaudieren und rufen und sitzt mit dem Präsidenten zusammen in der Loge und kriegst ein Trikot überreicht und alles fühlt sich total surreal an und so ein paar Stunden später sitzt man um 3 Uhr nachts im Hotel und guckt sich diese alten Vorlesungen an, die man jetzt verpasst hat und schreibt irgendwie noch verzweifelt mit, solange man noch irgendwie mitschreiben kann, bis man dann wirklich, bis gar nichts mehr geht und man schlafen gehen muss. Das ist schon diese beiden Stränge des Plans, die beide gleich wichtig sind, parallel zu fahren, das ist gar nicht so einfach, aber es wird gelingen. Und wie gesagt, insgesamt war die Zeit in Bilbao trotzdem extrem schön. Schon einer, zusammen mit dem CERN-Praktikum, schon einer der Jahreshighlights. Ja, das war bei mir der November.
Mhm.
Und jetzt sind, also der Dezember ist ja jetzt vorbei, aber der Dezember, ja, das Jahr endet so ein bisschen auch, wie es begonnen hat. Ich meine, im Februar und März habe ich die ganze Zeit fürs Abitur gelernt und jetzt lerne ich wieder für die nächsten Prüfungen. Denn das erste Semester ist jetzt vorbei. Es ging relativ schnell vorbei dann doch. Und jetzt habe ich ein paar Wochen, bevor dann der erste Block der Basisprüfung ist. Und diese beiden Blöcke der Basisprüfung sind ja die darüber entscheiden, ob man bleiben darf an der ETH. Das heißt, die sind extrem wichtig, können auch nur jeweils einmal wiederholt werden und haben eine recht hohe Durchfallquote. Deswegen ja, bin ich jetzt im Dezember wieder ähnlich wie im März. Ich sitze den ganzen Tag zu Hause an meinem Tisch und rechne alte Prüfungen durch. Und ich hoffe sehr, 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 dass das klappt und dass die Prüfungen im Januar dann erfolgreich sind und Anfang Februar. Und das war es im Dezember, glaube ich, auch.
Okay.
Dezember ist immer stressig. Wegen Weihnachten, Silvester, Leonas Geburtstag steht jetzt.
Aber kann das sein, dass dein Beitrag zu jedem Monat jetzt war, dass es eigentlich ein stressiger Monat war?
Ja, das ganze Jahr bestand nur aus Stress. Wirklich. Das
ganze war ja auch Stress, Jahr, aber es war ja, also, ich weiß nicht, Stress ist ja nicht immer was Negatives. Also es gibt diesen Stress, der einfach scheiße ist, aber ich würde auch sagen, bei mir war jeder Monat stressig, aber eigentlich war jeder Monat trotzdem ganz cool.
Also bei mir war es jeden Monat beschissener Stress. Ich bin froh, dass das Jahr vorbei ist.
Okay, also wenn ich ein Fazit ziehen müsste, wie wir das in den letzten Folgen auch mal gemacht haben, muss ich es trennen zwischen der globalen Entwicklung und der persönlichen Entwicklung. Global war es eine Katastrophe, definitiv. Was ich nochmal hervorheben möchte, ist, es ist das erste Jahr in der gesamten Menschheitsgeschichte und auch das erste Jahr seit mindestens Hunderttausenden von Jahren, dass 1,5 Grad Celsius wärmer war als die vorindustrielle Zeit. Das heißt nicht, dass das 1,5 Grad Ziel gerissen ist, weil dafür müssen muss eine 20-Jahres-Periode im Durchschnitt wärmer, 1,5 Grad wärmer sein. Aber es ist das erste Mal, dass ein einzelnes Jahr die 1,5 Grad-Grenze überschritten hat. Und wir können sehr stark davon ausgehen, dass jedes kommende Jahr das jetzt tun wird. So.
Ja, ist ja schon gar kein Thema mehr. Also ich erinnere mich noch, wie so zwischendurch immer dann mal so, ja, das ist der wärmste Juli seit und ja, das ist der wärmste.
Ist halt immer
und
der
jetzt,
wärmste
jetzt kam irgendwann, hatte ich nur gelesen, ja, das ist jetzt der 12. Monat hintereinander, ja, wo es der wärmste Monat ist seit und jetzt ist ja der 13. und der 17. Ja. Und jetzt ist dieser Juli aber nochmal heißer als der letzte Juli, ja, der schon der heißeste. Das ist schon, und das, dem können die Leute, glaube ich, auch gar nicht mehr in Gänze folgen. Wollen es auch vielleicht gar nicht viele.
Ja, also das ist schon sehr, sehr bitter. Und auch, dass es dann doch recht geringe Rolle gespielt hat, das Thema. Also, wir hatten unseren Jahresrückblick für 2019. Das war auch verheerend aus klimatischer Perspektive, aber da hat es halt auch eine Rolle gespielt. Da hatten nicht nur wir das im Jahresrückblick, sondern da war das auch einfach ein großes Thema. Und jetzt dieses erste Jahr 1,5 Grad wärmer. Übrigens genauso, wie die Wissenschaft es vorhergesagt hat. Ich weiß noch, 2021 habe ich in einem Artikel über den IPCC-Sachstandsbericht geschrieben und habe diesen mit diesem Mythos aufgeräumt, dass der, dass im Bericht stehen würde, dass das 1,5-Grad-Ziel nicht mehr zu halten wäre. Und da wurde eben auch gesagt, ja, also bis 2024 ist es sehr wahrscheinlich, dass ein einzelnes Jahr die 1,5-Grad-Grenze überschreitet. Und es war genau 2024, dass das erste Jahr die 1,5-Grad-Grenze überschreitet. Und ja, wenn ich ehrlich bin, das darf man so nicht sagen, weil natürlich man auch immer aufpassen muss, welche Wirkung hat das auf die Menschen. Aber ganz, ganz ehrlich, habe ich das 1,5 Grad, habe ich diese 1,5 Grad Grenze innerlich ein wenig abgeschrieben. Auch wenn ich mir natürlich bewusst bin, was das bedeutet. Ich meine, dafür kann man die Berichte ja lesen. Neben dem Klimaaspekt war es ein Schlüsseljahr für den Aufstieg des Faschismus in Europa und auf der ganzen Welt. Und die sicherheitspolitische Lage ist absolut verheerend. Ich meine, allein durch die Gefahr, durch autoritäre Regimes, Russland, Iran, China, es gelingt ihnen immer mehr, sowohl militärisch als auch gesellschaftlich, Europa zu zersetzen, auch durch sicherlich ihre Marionetten dann im Bundestag. Und hinzu kommt noch, dass ich nicht wirklich Perspektiven sehe für eine positive Veränderung, die nicht ich selber initiiere. Also ich meine, die Klimabewegung ist in meinen Augen leider, das soll nicht die extrem wichtige und engagierte Arbeit der Menschen dort kleinreden, aber sie erscheint mir aktuell recht kraftlos und der Lage nicht gewachsen. Also sie hat nicht mehr das politische Gewicht, das sie hatte. Sie hat nicht mehr, ist nicht mehr in einer Machtposition, in der sie PolitikerInnen praktisch erpressen kann, Maßnahmen zu erlassen durch öffentlichen Druck. Das ist vorbei. Hat sie sich zum Teil auch sicherlich selbst zuzuschreiben durch die Antisemitismus-Skandale etc. Also ich sehe nicht, wie das wieder werden sollte, weil abgesehen von meinen eigenen Plänen, weiß ich nicht. Ich weiß natürlich auch, dass ich alleine das nicht hinkriegen werde. Und ich weiß auch, dass es ganz viele einzelne Menschen gibt, irgendwie, die wahrscheinlich ähnlich eingestellt sind wie ich und ähnliche Pläne und Ideen haben. Aber es ist alles, was irgendwie, ich glaube nicht, dass irgendjemand oder irgendwas dem wirklich was entgegensetzen kann. Ich habe das Gefühl, niemand hat so richtig einen Plan. Das ist die globale Entwicklung. Und deswegen würde ich dir in dem Fall zustimmen, 2024 war, was das angeht, eine Katastrophe. Aber was 2024 gleichzeitig auch wieder geschafft ist, es hat mich wieder sicherer werden lassen, dass ich tatsächlich die Möglichkeit habe, massiven Einfluss auf das Geschehen zu nehmen. Dass das nichts ist, dem man nur zuschauen kann, sondern das 2024 hat mich nochmal realisieren lassen, wie groß wirklich mein Einfluss auf diese Dinge sein kann und dass es mir wirklich gelingen kann, die Welt fundamental zu verändern. Da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt noch sicherer als am Anfang des Jahres. Ich meine, es war ein ganz entscheidendes Jahr für meinen Fortschritt auf wissenschaftlicher Ebene, sowohl das Praktikum am CERN als auch das Studium an der ETH jetzt. Wir haben extrem viele Auftritte absolviert, oder ich habe vor allem extrem viele Auftritte absolviert, in denen ich unsere Botschaft sehr, sehr weit verbreitet habe und ich hatte den Eindruck, auch sehr viel bewirkt habe. Sogar international ging es ja jetzt in den letzten Monaten los. Das ist hoffentlich auch etwas, was sich fortsetzt. Und Wir haben wieder Leben in den Radio Rebell Podcast gebracht. Ich meine, wenn ich mal gucke, 2022 hatten wir kaum Folgen und jetzt konnte ich die ganze Zeit verweisen darauf, wann wir euch was erzählt haben. Das ist doch auch schön. Auf der anderen Seite, auch da gibt es Haken. Ja, also ich sehe ganz grundsätzliche strategische Probleme, die ungelöst bleiben, an die wir uns nicht so richtig, ich will nicht sagen ranwagen, aber die wir einfach nicht gelöst bekommen. Dass wir zu wenig Zeit haben, dass es ganz prinzipiell nicht funktionieren wird, unsere Ziele zu erreichen, wenn wir das alle nur Teilzeit neben unseren Hauptjobs machen. Das ist ein ungelöstes Problem, an das wir uns irgendwie, an das wir nicht rankommen. Mamis Versprechen steht noch aus, was den Job angeht. Das sind sicherlich Dinge, die sind Makel. Und auch, dass 2024 leider kaum Fortschritte bei unserer Spendenkampagne für Ostafrika gibt. Auch das ist etwas, was man ganz kritisch betrachten muss, weil das müsste
die aber trotzdem, Jay-Z, bei 63.589 ja. Euro und 57 Cent steht.
Aber wir schauen ja auf das letzte Jahr.
Ja, wir schauen auf das letzte Jahr, aber es ist so, dass das ja schon auch Leute jetzt weiter spenden, auch ohne dass es einen direkten Anlass einer Lesung oder sonstiges gibt. Du ja. hast an Weihnachten jetzt von der Patrick hat gespendet, die Lucy hat gespendet, die Judith hat gespendet, der Raimund hat gespendet, die Eru hat gespendet, Anke hat gespendet. Also es sind eine ganze Menge Menschen, die das weiter unterstützen, was jetzt über 340 Leute schon dazu bewegt, eine Summe von fast 64.000 Euro zusammenzuziehen. Ja, nein, das muss auch nicht das Ende sein und soll auch nicht das Ende sein und darf auch nicht das Ende sein. Aber es ist jetzt trotzdem nichts, wo man immer so extrem pessimistisch drauf blicken muss.
Ich finde, das ist schon, also ich würde dir prinzipiell recht geben. Wie gesagt, was die persönliche Entwicklung angeht, ist mein Fazit für 2024 auch eher positiv. Aber ich finde, das ist schon ein Aspekt, den man kritisch sehen muss, dass es dort viel langsamer vorangeht als in den Jahren zuvor. Also nicht als in den Jahren zuvor, aber dass es in den letzten 2 Jahren langsamer vorangeht als in den Jahren zuvor.
Absolut.
Das ist ein Problem.
Aber es ist ja trotzdem insgesamt etwas, dass wenn man dann quasi mal von oben so auf diese gesamtfamiliäre Situation betrachtet, sich auch einfach wahnsinnig viel verändert hat.
Ja, ich meine, es ist ja auch ein Stück weit normal. Wie gesagt, ich habe gesagt, der Plan hat 2 Stränge, die zusammenhängen, die nicht ohne einander gehen. Der Strang, wirklich an die Weltspitze der Wissenschaft aufzusteigen, um auch eine wissenschaftliche Autorität zu verkörpern zu den Themen, über die man spricht und um den Rätseln des Universums auf den Grund zu gehen und auf der anderen Seite diesen Machtfaktor Öffentlichkeit auszuspielen, um die Welt zu verbessern. Und dazu gehört sicherlich auch die Spendenkampagne. Und es ist ja klar, dass beide Stränge sind gleich wichtig, dass in dem einen Jahr vielleicht der eine Strang mal mehr Arbeit erfordert und in dem anderen mal der andere. Und dieses Jahr war sicherlich ein Jahr, in dem ich sehr viel Arbeit auf diese wissenschaftliche Entwicklung setzen musste. Und das wird das nächste Jahr auch zum Großteil sein. Deswegen, ja, es ist ein Stück weit auch normal, dass wenn der eine Teil des Plans mal akut mehr Arbeit erfordert, dass es dann beim anderen etwas langsamer vorangeht. Trotzdem, wenn man jetzt in das nächste Jahr guckt, ist das sicherlich ein Punkt, den man im Kopf haben sollte. Wie kann man das ändern? Das ist eine Aufforderung fürs nächste Jahr.
Die an mich gerichtet
ist. Nein, die nicht an dich gerichtet ist, die an uns alle gerichtet ist. Ich meine, wir haben uns alle diesem Ziel verschrieben, das ist an uns alle gerichtet. Ich sehe da primär immer noch mich in der Verantwortung oder wenn überhaupt Papsi, weil er hat das Versprechen der besseren Welt gegeben. Aber auch dich, natürlich, ja. Okay, ein kurzer Ausblick auf 2025. Mami.
Wird anstrengend.
Ich meine jetzt auch mal so im Vergleich zu 2024.
Wird anstrengender.
Anstrengender?
Ja.
Warum?
Aus vielerlei Hinsicht heraus wird es anstrengender, immer dich in Zürich zu unterstützen. Wie bekommen wir das finanziell gewuppt? Das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist, wie wird es beruflich weitergehen? Da wird wahrscheinlich auch ein Wechsel jetzt bevorstehen. Und das ist ja immer, das ist immer eine Situation der Unsicherheit. Also da entsteht eine Situation der Unsicherheit. Und deswegen, es wird auf jeden Fall spannend und anstrengend.
Ich glaube auch, dass 2025 prinzipiell bin ich, also über die globale Entwicklung sprechen wir gar nicht erst. Nee. Das wird 2025, wird 2024 noch in den Schatten stellen, da bin ich mir sehr sicher. Was die persönliche Entwicklung angeht, bin ich grundsätzlich optimistisch. Ich glaube aber auch, also anstrengend trifft es, glaube ich, sogar ganz gut, weil es wird absehbar, wahrscheinlich, man kann nicht alles vorhersagen, aber was sich so andeutet, wird es ein Jahr, in dem sehr viel Arbeit geleistet werden muss, deren Ernte man erst später bekommt. Ich meine, es sind diese beiden Basisprüfungsblöcke, für die ich so viel Zeit investieren muss, wo ich mir wirklich denke, was mache ich hier? Ich könnte gerade Dinge machen, die die Spendenkampagne zum Beispiel anpushen, die jetzt gerade ganz akut und sofort Menschen helfen. Und ich muss mich hier damit beschäftigen, auf 3 Seiten zu beweisen, dass 1+1 wirklich 2 ist, so, also buchstäblich. So, und das, da denkt man sich schon, was mache ich hier eigentlich? Und selbst wenn diese Basisprüfungsblöcke dann bestanden sind, was hoffentlich dann der Fall wird 2025, ich hoffe es wirklich sehr, selbst dann habe ich ja noch keine Ernte davon. Es geht dann ja erstmal jahrelang weiter. Und selbst wenn ich mit dem Studium fertig bin, wird es Jahre dauern, bevor ich vielleicht über den wissenschaftlichen Strang tatsächlich etwas bewirkt habe. Das heißt, da wird 2025 extrem anstrengend, extrem viel Arbeit muss geleistet werden, damit man das Ergebnis vielleicht in 10 oder 20 oder 30 Jahren sieht. Dagegen habe ich prinzipiell nichts. Ich bin jemand, der langfristig denkt. Und ich finde es total wichtig, dass man auch langfristig denkt, dass man nicht immer nur das macht, was kurzfristig den größten Erfolg verspricht. Aber trotzdem ist es natürlich etwas, was man mental berücksichtigen muss, weil es natürlich schon was anderes ist, wenn man irgendwie die Erfolge auch sofort sieht. 2023 zum Beispiel und auch dieses Jahr 2024 waren ja auch schon Jahre, wo man extrem viele positive Erlebnisse auch hatte, die einen so motiviert haben irgendwie. Das wird 2025 wahrscheinlich eher weniger. Und auch was Wochenendrebellen angeht, ich meine 2025 habe ich mir vorgenommen, neben dem Shop, mit dem du ja beauftragt bist, ja, der wachsen sollte, beispielsweise englische Kanäle für Wochenendrebellen aufzusetzen, um unsere Geschichte auch auf Englisch erzählen zu können. Und wenn jetzt auch wirklich sie international bekannter wird, um das Ganze noch deutlich, deutlich weiter wachsen zu lassen. Und auch das wird wieder total viel Arbeit, deren Folgen man dann später vielleicht genießen kann. Und dann laufen ja auch noch andere Projekte, für die 2025 viel Arbeit erforderlich sein wird, die wahrscheinlich auch nicht im Jahr 2025 abgeschlossen werden. Deswegen, ja, es wird anstrengend, aber ich bin optimistisch, dass wir 2025 das schaffen, was wir schaffen müssen, um dann später, vielleicht 2026 oder 2027, die Ernte davon zu tragen. Und dann wird es wieder weitergehen. Also ich habe ganz grundsätzlich das Gefühl, dass ich halbwegs ein bisschen Herr der Lage bin, dass ich nicht nur den Geschehnissen hinterherlaufe, sondern dass ich einen Plan habe, um etwas zu verändern. Und dieser Plan funktioniert im Großen und Ganzen, auch wenn er Schwächen hat. Das ist, glaube ich, meine Lehre aus 2024. Und
die Schwächen sind Papsi und ich, ne?
Nein, die Schwächen sind nicht Papsi und du. Die Schwächen sind zum einen die ich bereits erwähnt habe, dass ich nicht in eine Machtposition komme, sondern immer appelliere. Das ist wirklich etwas, worüber ich momentan sehr viel nachdenke, was mir auch echt schlaflose Nächte beschert. Wie kriege ich das in meinen Plan integriert? Reicht dort wirklich der Faktor Öffentlichkeit, dass man etwas bewegen kann? Oder müsste ich nicht irgendwie auch mich politisch in einer Institution, die wirklich auch Entscheidungsmacht hat, engagieren? Ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass ich gemacht bin für die Politik.
Das glaube ich auch.
Aber trotzdem ist es einfach eine Schwäche des Plans, die ganz offensichtlich ist. Und daneben dieses ganz große Problem, dass wir zu wenig Zeit haben und dass es einfach ganz grundsätzlich nicht funktionieren wird, dass ihr beide in normalen Jobs arbeitet und euch nebenbei um Wochenendrebellen kümmert und ich dasselbe mache. Das ist ein Problem, da müssen wir 2025 irgendwie ran. Da muss sich was ändern. Das sind die Schwächen. Aber insgesamt, immerhin, wir haben einen Plan und der Großteil davon funktioniert auch ganz gut. Deswegen, ich würde da auch wieder sagen, ich bin eigentlich nicht optimistisch, weil ich bin insgesamt recht pessimistisch, aber ich habe das Gefühl, wir haben das Heft des Handelns in der Hand.
Ja, also sonst war ich immer sehr optimistisch, ich habe immer sehr optimistisch.
Was nächste total Jahr? Optimistisch.
Ja, aber immer optimistischer als ihr. Also ich war immer optimistischer als ihr,
ja.
Aber das ist jetzt das erste Jahr, wo ich denke, naja, wird alles scheiße. Oder nicht alles scheiße, aber es wird sehr, sehr anstrengend.
Ja, habe ich ja gesagt, aber das heißt ja nichts Schlechtes.
Also ich denke, wenn man sich den Jahresrückblick-Podcast des letzten Jahres anhört, dann hört man relativ deutlich raus, dass ich derjenige bin, der ganz klar prognostiziert, dass es ein richtig beschissenes Jahr wird.
Aber du lagst falsch. Das war kein beschissenes Jahr.
Also, die einen sagen so, die anderen sagen so. Ne?
Und ich meine, der Jason hat sein Abi gemacht, er hat sein Studium jetzt begonnen, er hat sein Praktikum am CERN gemacht. Also es gab auch Lichtblicke.
Also ich würde sagen, es war das drittbeste Jahr von allen Jahren bis jetzt, die ich erlebt habe.
Hm. Ich würde sagen, es war so ziemlich das beschissenste Jahr.
Mit das beschissenste Jahr.
Mit das beschissenste Jahr, ja. Aber das ist ja auch vollkommen legitim.
Da sitzen wir zwei hier, wie ein Häufchen Elend.
Das ist ja auch vollkommen legitim, okay, weil das ist auch gar nicht so problematisch, weil wir hatten, es ist natürlich nach einem Jahr wie 2023 oder so auch schwer, das irgendwie nochmal, weil 2023 war sehr, sehr gut zum Beispiel, fand ich. Ja. So. Und 2022, 2021, 2020 waren aber auch schon nicht wirklich gut. Nein. So mit sehr, sehr häufig geprägt von wirklich total üblen Ereignissen. Corona, Öhmchens Tod, so diese ganze Phase. Aber ich befürchte, dass das 2025 nochmal eine Spur schwieriger wird.
Ich glaube auch 2025, die Schere zwischen der persönlichen und der globalen Entwicklung wird noch größer sein. Ich glaube, die persönliche Entwicklung, ich glaube, 2025 kann noch mal erfolgreicher werden als 2024 für uns. Ich glaube, wir können noch mal mehr schaffen. Ich bin mir aber auch ganz sicher, dass es global, also es ist jetzt keine gewagte These, wenn man sich guckt, was definitiv passiert 2025, wird es schlimmer. Aber alles in allem glaube ich, 2025 wird ähnlich gut wie 2024.
Wir werden sehen. Es endet auf jeden Fall mit einem Malzbier. Ich trinke das, ich glaube, das erste Mal in meinem Leben sollte ich Malzbier trinken. Papsi hat mich dazu überredet. Und ich kann, also meine Prognose ist, es schmeckt scheiße.
Das ist ja keine Prognose, du hast es ja schon getrunken.
Toll, jetzt können wir all die Malzbier-Werbe-Deals für die Zukunft können wir völlig vergessen. Ja, danke. Ja, wir trinken, oder? Ja. Einen Schluck noch von unserem Malzbier. Das ist schon leer, dann stoßen wir mal.
Du hast es echt leer getrunken.
Ja, wir würden das nicht seit 8 Jahren im Podcast trinken, wenn.
Also ich trinke ja sonst immer ein Glas Wein, aber dadurch, dass ich gestern ein bisschen mehr Wein getrunken habe.
Wir könnten ja eigentlich auch das Instagram-Video von, also das Video, was wir gestern von dir aufgenommen haben, mit in den Shownotes verlinken.
Ja, könnten wir machen.
Ja?
Nee, ich habe es noch nicht gesehen, aber.
Habe ich dir noch gar nicht gezeigt? Nee. Oh, dann zeige ich es dir gleich. Ja. Ich habe um 3:15 von deiner Mami noch ein Video gemacht. Oh. Ja.
Heute okay. Nacht. Darf er das eigentlich? Nee, ne? So Persönlichkeitsrechte und.
Also in der Familienvereinbarung fällt mir kein Paragraph, der mir das verbietet.
Siehst du?
Naja, deswegen bin ich umgestiegen auf Malzbier und ich kann es.
Ja, wir haben es jetzt verstanden.
Schmeckt halt nicht.
Weißt du, erst die ganze Zeit fast gar nichts sagen.
Ja, wirklich. Ja? Die und Hälfte dann am der Schluss Wörter, noch, die du gesagt hast, ziehst du über unser Malzbier her.
Und, am Schluss dann über unser Malzbier herziehen. Das macht sie absichtlich nur, damit sie
also meine Prognose ist, im nächsten Jahr werde ich kein Malzbier mehr trinken. Oder in
Was
diesem Jahr.
Was trinkst du zum Jahresrückblick 2025?
Ich werde ein Gläschen Wein trinken. Ah.
Ja, kommt der Geschmack schon wieder, die Lust schon wieder hoch, ne? Gut, dann packen wir es für heute, oder?